Heute mit dem Thema
Kaffeeklatsch, Musikzeitschriften. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, 64. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Ich habe wieder mal einen Gast hier, das ist Mike von Power Metal. Hallo Mike.
Hallo Markus.
Und wir beide machen heute eine neue Rubrik und wir haben sie unglaublich kreativ Kaffeeklatsch genannt. Und das Thema sind Musikzeitschriften. Jetzt für euch erstmal vielleicht die Erklärung, was ein Kaffeeklatsch sein soll. Naja, Mike kam um die Ecke und meinte, können wir nicht mal über Musikzeitschriften reden? Und da habe ich gedacht, ja klar, können wir machen. Jetzt könnte man denken, aber Moment mal, ist das nicht so ähnlich wie beim Metal-Stammtisch? Und da wäre meine Antwort, nein. Der Metal-Stammtisch war, man trifft sich und jeder, der kommt, bringt ein Thema mit, das der andere aber nicht kennt. Und hierbei haben wir ja ganz klar gesagt, okay, wir reden über Musikzeitschriften. Und darum ist das jetzt ein leicht anderes, ja, Terrain als beim Metal-Stammtisch, würde ich sagen. Können wir uns darauf einigen, oder?
Das finde ich genauso, genau.
Und jetzt die spannende Frage, Mike. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass Musikzeitschriften ein Thema wären, über das man unbedingt mal reden müsste?
Weil ich ein regelmäßiger und ausdauernder Käufer von Musikzeitschriften bin und man da in der letzten Zeit ja durchaus eine Veränderung auch in seinem oder in meinem eigenen Konsumverhalten festgestellt habe, was ich in Musikzeitschriften lese, was ich aus Musikzeitschriften ziehe. Und die Veränderung zu damals und heute ist, glaube ich, eins der großen Themen, dass News zum Beispiel fast komplett rausgeflogen sind aus den Zeitschriften, weil sie halt einfach in der Regel veraltet sind, wenn die Dinger denn auf den Markt kommen. Und mich auch einige sehr nostalgische Geschichten mit einigen besonderen Zeitungen, Zeitschriften, besonderen Artikeln verbinden und das alles einfach, glaube ich mal, ganz interessante Punkte sind, über die man einfach mal reden sollte. Auch wer kauft heute noch Musikzeitschriften? Braucht man heute noch Musikzeitschriften? Vielleicht auch, wo liest man Musikzeitschriften? Ja, und all solche Dinge kann man ja einfach mal anreißen und ich glaube, der eine oder andere wird sich da auch drin wiederfinden.
Da gehe ich stark von aus. Ich fand es sehr lustig, als du mich über WhatsApp warst, ja, danach fragtest. Mein erster Gedanke war, warum fragt er überhaupt, ob das ein Thema ist? Natürlich ist das ein Thema, weil, wie du glaube ich, also ich finde es bewundernswert, dass du noch Musikzeitschriften liest, weil du hast ja schon sehr treffend gesagt, die Bedeutung einer Musikzeitschrift in der heutigen Zeit, da kann man jetzt ja erstmal wahrscheinlich, ich würde denken, anderthalb Stunden könnten wir uns jetzt unterhalten, nur um darüber zu diskutieren, ob man sie wirklich noch braucht.
Natürlich braucht man sie.
Ja, natürlich braucht man sie irgendwie. Seien es nur die rein nostalgischen Gründe oder auch halt einfach, Papier ist halt irgendwie immer noch unschlagbar, glaube ich, ne? Und alles, was irgendwie gedruckt ist, hinterlässt, glaube ich, einen größeren Impact bei einem selbst als irgendwas, was du mal beim Durchscrollern auf Facebook oder Insta oder weiß der Geier wo heutzutage gelesen hast. Aber alleine der Aspekt, was ich am spannendsten finde, wie ist man überhaupt zu Musikzeitschriften gekommen? Und ich hätte gedacht, das ist doch jetzt so der ideale Einstieg für uns, weil ich glaube, niemand, der so in unserem Alter ist, ich bin jetzt mal so frei und betrachte uns hier mal als eine Alterskategorie.
Uiuiui.
Ist das jetzt ein Kompliment für dich?
Ja.
Nein, wie weit sind wir auseinander? 10, 12 Jahre in der Ecke?
Ich bin Jahrgang 72.
Ja, dann sind es sogar nur 9. Also,
na, dann geht's ja noch.
Ja, also es ist ja, das verschwimmt ja dann. Ne? Also das hätte ich gesagt, klar, vor, wenn man jetzt 9 Jahre auseinander ist, 20 und 11 ist ein Riesenunterschied, aber Mitte 40 und Mitte 50 so ungefähr ist jetzt für mich kein echter Unterschied.
Gut, dann einigen wir uns darauf, dass wir in einer Altersklasse sind.
Sehr gut. Also wer wie wir halt so, nennen wir es mal großzügig, plus 30 ist, der dürfte ja wohl, denke ich, kaum leugnen können, dass seine allererste Berührung mit einer Musikzeitschrift die Bravo war, auch wenn die Bravo jetzt ja nicht im klassischen Sinne eine Musikzeitschrift ist.
Ja, leider kann auch ich das nicht leugnen.
Wieso leider? Ich finde das gar nicht schlimm.
Das hat leider musikalisch auch zu einigen Irrungen und Wirrungen geführt, weil einiges, was da dann gelobt wurde, wenn es jetzt nicht gerade sowas wie Backstreet Boys oder so war, hat halt auch schon dazu geführt, dass man das auch mal ausgetestet hat, was denn da so musikalisch geboten wurde. Und da sind im Rückblick doch schon einige Sachen dabei, die man vielleicht lieber vergessen würde. Aber andererseits auch so Dinge wie Duran Duran oder Aha, die ich heute auch noch sehr, sehr gerne höre, die zwar kein Metal sind, aber trotzdem verdammt gute Musik. Und da wäre ich garantiert nicht drauf gestoßen, wenn es nicht sowas wie die Bravo gegeben hätte oder ja, Formel 1 im Fernsehen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Mit Ingolf Lück, ne, als Moderator.
Zum Beispiel. Oder Kai Böcking. Und aber egal, da machen wir die nächste Kaffeeklatsch-Folge drauf.
Über Formel 1.
Oder Musiksendungen im Fernsehen. Also ich habe auch einiges aus der Hitparade mitgenommen.
Also wenn wir damit anfangen, wenn du dieses Fass ernsthaft aufmachen möchtest, können wir ja mit musikalischer Früherziehung durch die Eltern- und Radiosendung anfangen. Dann müssten wir wahrscheinlich in meinem Falle eine Sondersendung über WDR 4 machen.
Da könnte ich noch nicht mal viel zu beitragen, weil Musik lief bei uns tatsächlich nicht viel.
Ah, okay. Also bei mir war es wirklich so, meine Mutter hatte in der Küche immer das Radio an. Es lief immer WDR 4. Und dadurch kann ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch sehr viele deutsche Schlager einfach auswendig, egal ob Melodie oder Text, weil wenn du das halt in Dauerbeschallung gehört hast, bleibt sowas halt
hängen. Bei mir war es da tatsächlich die Beschallung durch meinen Bruder, mit dem ich mir ein Zimmer geteilt habe und der 10 Jahre älter ist als ich, der viel Rockmusik, auch Metal und so weiter gehört hat. Und da habe ich halt schon in frühester Kindheit eine Menge mitgekriegt. Auch Otto übrigens. Wenn man dann im Kindergarten irgendwelche Otto-Sketche nacherzählt, darf die Mutter schon mal antanzen, Ende der 70er.
Okay.
Aber egal,
lass uns. Aber der ist ja auch alt. Ne? Wenn der 10 Jahre älter ist als du, dann ist der ja von meiner Warte ja ganz alt.
Genau, so ist das auch. Aber egal, kommen wir zurück zur Bravo. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, mir die dann irgendwie mal zu kaufen. Ob die dann in der Schule mal rotiert ist oder so, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwann war es dann tatsächlich soweit. Und witzigerweise habe ich dann irgendwann auch festgestellt, dass in der Bravo durchaus auch Metal stattfindet. Und das sogar mit einigen Redakteuren, die heute noch bei Musikzeitschriften arbeiten oder in der Musikbranche richtig Karriere gemacht haben.
Und das war was? Also, oder wer war das?
Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, muss ich gestehen. Aber da ist irgendjemand, der ist heute relativ hoch bei irgendeiner ganz großen Plattenfirma, der früher bei der Bravo für die Metal-Seiten geschrieben hat.
Die Metal-Seiten, genau. Also, ich habe natürlich auch die Bravo früher gehabt. Bei mir weiß ich sogar sehr genau, wo sie herkam. Von meiner älteren Schwester. Die hat die halt gekauft. Und schon damals bin ich dann über Bands gestolpert, die halt nicht so in das normale Schema gepasst haben. Eine Sache erinnere ich mich sehr genau dran. Das war meine erste Begegnung mit den großen Bands des Thrash Metal, auch wenn es damals noch hieß Speed Metal. Es gab in der Bravo eine Doppelseite zu den 4 großen Bands, also klar Metallica, Slayer, Megadeth und Anthrax. Und also es war ja nicht viel. Doppelseite heißt für jede Band eine halbe Seite, also nicht wirklich viel. Aber was einem davon im Gedächtnis geblieben ist, weiß ich noch. Ich wusste zum Beispiel direkt, dass Dave Mustaine vorher bei Metallica gespielt hat, weil das stand da natürlich bei. Du wusstest aus diesem vielleicht 8 Sätze umfassenden Absatz über Megadeth, dass Dave Mustaine eine schwierige Persönlichkeit ist, denn er wurde irgendwie, es stand da, er wird in seiner Band nur der General genannt und hat ständig irgendwie Personalprobleme. Und ihm wurde unterstellt, er wäre von den ganzen Leuten, um die es da ging, der Intelligenteste. Das fand ich schon sehr interessant. So nach dem Motto, woher wissen die das denn, dass Dave Mustaine intelligenter ist als Jeff Hanneman oder Hanneman oder wie auch immer er jetzt heißt oder Kerry King oder wer auch immer. Und woran ich mich noch erinnere war, also was über Metallica da stand, weiß ich gar nicht mehr. Das ist irgendwie nicht hängen geblieben. Aber über Slayer und Kerry King stand da halt, dass Kerry King am liebsten die Bühne mit seinem Monsterkostüm betritt und da war halt auch ein Foto von ihm in so einer Montur aus Leder, Ketten und Nieten, wo ich nur dachte, boah, ist das ein böser Typ. Und dann stand da auch sowas wie das Cover des letzten Slayer-Albums kann man sich nur mit Grauen angucken, literweise Kunstblut, Totenköpfe und dann irgendwie Songs wie The Antichrist sind eine mahlende Knochenmühle.
Ja, da erinnere ich mich an die Kritik von And Justice for All, das Album der Woche geworden ist in der Bravo.
Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Ja, aber es war tatsächlich so. Und da ist zum Opener Black End geschrieben worden, es klänge wie eine Fahrt im Jeep über eine verwüstete Mondlandschaft. Und seltsamerweise habe ich dieses Bild immer im Kopf, wenn Black End läuft. Es ist unglaublich.
Aber mal folgende Frage. Auf dem Mond kannst du doch gar nicht fahren.
Es hieß ja auch nur Mondlandschaft.
Ach so, auf dem Mond. Habe ich schon wieder zu weit gedacht.
Und auf dem Mond würdest du auch nichts hören.
Ja, das ist der nächste Punkt, der mir auch eingefallen ist.
Deswegen auch Mondlandschaft.
Die
wussten schon, was sie schreiben.
Ja, so. Ich dachte, was die da beschreiben, ist dann eher Simon and Garfunkel, Sound of Silence.
Das, ja. Aber es war tatsächlich diese Kritik der Grund, warum ich mir das Album entweder direkt gekauft habe oder in der Videothek auf CD ausgeliehen habe. Ich habe es mir auf jeden Fall dann auch noch gekauft, das weiß ich.
And Justice for All, ja.
Ja, heute immer noch meine liebste Metallica. Und meine erste.
Ist ja oft so, ne? Das, was man als allererstes gehört hat, hat ja immer einen besonderen, sei es nur emotionalen, aber auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert.
Genau. Aber da ist auf jeden Fall die Bravo auch mit dran schuld gewesen.
Hat die Bravo mal was Schönes in die Wege geleitet.
Ja.
Ich muss gestehen, ansonsten erinnere ich mich, was die Bravo angeht, noch sehr intensiv an Maiden. Da gab es auch immer Berichte drüber.
Ja.
Zur Somewhere in Time Tour müsste es da irgendwas gegeben haben. Da gab es, glaube ich, ein Bild, wie Bruce Dickinson in Cowboy-Stiefeln irgendwo sitzt und Würstchen isst.
Ja.
Das habe ich noch vor Augen.
Das stimmt, ja.
Und zur Seventh Tour of a Seventh Tour gab es auch irgendeinen Bericht. Das ist mir auch nur im Kopf hängen geblieben, weil meine Schwester hatte die Angewohnheit, in den Zeitschriften irgendwie blöde Kommentare reinzuschreiben. Bruce Dickinson stand da halt, wie üblich, in seiner schwarzen Spandexhose und hatte irgendwie die Hand so leicht erhoben und guckte so ein bisschen böse. Und meine Schwester hatte eine Sprechblase daneben gemalt, wo drin stand, ey, raus da, Sie haben nicht bezahlt. Habe ich noch in Erinnerung. So Klamotten.
Ja, an solche Dinge erinnert man sich, ja. Oder einen Bericht, ich glaube, das war nicht in der Bravo, sondern in irgendeinem anderen Popcorn oder sowas. Da war ein Live-Bericht, wo Europe und Bon Jovi zusammen in England auf einem Festival gespielt haben. Das war nach der Out of This World von Europe, wo es dann hieß, die neuen Lieder klingen viel 70er orientiert, haben Led Zeppelin Einflüsse, mehr Orgel als Keyboard und so weiter, und so würde auch das nächste Album werden. Ja, wurde es dann nicht, aber es war auf jeden Fall wirklich ein super Bericht mit wirklich tollen Fotos, wo ich echt gedacht habe, meine Güte, nee, das funktioniert ja. Die Ausgabe habe ich mir aber, glaube ich, dieses Heft habe ich mir geholt, weil es, glaube ich, da den ersten Bericht zu Depeche Mode drin gab, als Personal Jesus rausgekommen ist. Aber das ist wieder was anderes.
Das hat jetzt auch nicht so viel mit Metal zu tun.
Noch.
Ja, naja, ne, geht so. Ja. Die Bravo, ja. Bravo, ja. Und Popcorn, stimmt. Popcorn kenne ich auch noch. Weil die Bravo ist wöchentlich erschienen und ich glaube Popcorn monatlich, oder?
Monatlich oder alle zwei Wochen, das war so, da verwischen die Erinnerungen. Auf jeden Fall nicht wöchentlich.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und bei Popcorn gab es hinten immer so kleine Karteikarten mit Songtexten.
Okay, das kann sein, ja.
Die konntest du dann ausschneiden und konntest dir dann so eine Art Songbook basteln. Und da waren auch mal die Scorpions bei, das weiß ich nämlich noch, mit Wind of Change. Und es gab dann immer so einen kleinen Kasten, wo irgendwie erklärt war, welcher war der erste große Hit dieser Band irgendwie.
Stimmt.
Und wie viele Alben sie hatten. Und ich weiß, bei den anderen Sachen, die da drin waren, waren es natürlich oft so One-Hit-Wonder oder sowas. Und dann bei den Scorpions gab es so eine Armada an Veröffentlichungen, wo ich erstmal mich fragte, was sind denn Tokyo-Tappes? Also ich war noch jung, aber das weiß ich nicht. Was sind denn Tokyo-Tappes? Tokyo-Tapes waren es natürlich, aber...
Ja, aber lassen wir diese pubertären Irrungen und Wirrungen hinter uns.
Auf jeden Fall.
Was war denn dein erstes richtiges Metal-Magazin?
Mein erstes, ja, kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Es war natürlich das Rockhard, oder heißt es Rockhard? Deutsch oder Englisch ist ja egal. Es war das Rockhard-Magazin und es muss eine der ersten Ausgaben aus dem Jahr 1996 gewesen sein. Auf dem Cover war Eric Adams von Manowar abgebildet. Aber ich habe es mir nicht deswegen gekauft, sondern aus einem anderen Grund. Am 22.12.1995 war ich, habe ich schon öfter in anderen Folgen erzählt, bei den Guardian Christmas Parties. Und in dieser bewussten Ausgabe gab es einen Bericht zu diesem Konzert. Also ich war irgendwie bei, ich glaube, es muss damals Horten hieß der Laden, da glaube ich noch, am Essener Hauptbahnhof. Irgendwann ist daraus dann Galeria Kaufhof geworden und dann nur Galeria und jetzt ist er zu. Anderes trauriges Thema, aber egal. Ja. Damals müsste es wirklich noch Horten gewesen sein.
War es.
Und die hatten eine Zeitschriftenabteilung. Irgendwo unten halt, ja, wie so eine Art Tabakbude ist das ja, ne, wo es dann auch eben Zeitschriften gab. Und ich weiß noch nicht mal genau warum, aber irgendwie habe ich es in die Hand genommen und habe dann diesen Live-Bericht gefunden und wollte diese Zeitschrift darum haben. Und ich habe schon damals gelernt, manchmal steht in Musikzeitschriften Zeug drin, das nicht stimmt. Denn in diesem Bericht hieß es, Blind Guardian hätten bei ihrem Konzert in der Düsseldorfer Philipshalle bärenstarke Tracks dabei gehabt, wie zum Beispiel Banish from Sanctuary. Und ich stand da und dachte, das stimmt nicht, das haben sie nicht gespielt, den wollte ich nämlich hören und den gab es nicht. Also eine meiner ersten Erfahrungen war, okay, was da steht, ist vielleicht nicht immer so ganz wahr, aber trotzdem bekommt man natürlich ultra viele Informationen darüber. Weil alleine Saxon hatten da ja auch zum Beispiel gespielt. Oder Love Hate, die kennt heute wahrscheinlich keiner mehr.
Doch.
Ja, du, weil du dabei warst damals auch in der Zeit. In der Zeit, jetzt nicht bei dem Konzert, aber das ist eine Band, die man, glaube ich, schon kennt, wenn man in den Ende der 80er oder bis zur Mitte der 90er irgendwie so Musik gehört hat. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass die eigentlich kurz vorher noch ganz andere Musik gemacht haben und irgendwie gerade so auf den Grunge-Zug irgendwie aufgesprungen waren. Und das hast du ja nicht mitbekommen bei dem Konzert. Bei dem Konzert hast du nur gedacht, irgendwie passen die hier nicht so ganz rein.
Das stimmt.
Und von daher, das habe ich damals halt schon gelernt. Glaub nicht immer alles, was da steht, aber auf jeden Fall gibt es viele Hintergrundinformationen, die sehr interessant sein können. Und natürlich, du wirst erschlagen mit Plattenkritiken von Bands, deren Namen du nicht aussprechen kannst, von denen du null Vorstellung hast, wie sowas klingen soll und wo du ganz oft ja wirklich nur aufgrund einer Besprechung und vielleicht eines Covers, das abgebildet war, gedacht hast, das muss ich mir mal anhören.
Richtig.
Aber was war denn dann deine erste Berührung mit einer Musikzeitschrift?
So, das war eine recht witzige Geschichte. Meine Mutter hat bei Karstadt in Gelsenkirchen-Bur gearbeitet.
Böse Gegend.
In der
Lebensmittelabteilung. Nein, Bur ist okay.
Genau, in der Lebensmittelabteilung. Und ich habe sie immer samstags nach der Arbeit abgeholt, weil wir recht fußläufig zur Innenstadt gewohnt haben und habe dann immer geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Das war immer so unser Ritual. Und da durfte ich mir dann eine Zeitung aussuchen. Und das war eine Metal Hammer-Ausgabe, das muss so 87 gewesen sein, wo King Diamond auf dem Titelblatt war. Wie gesagt, mein Bruder war ein riesengroßer Kiss-Fan und meine Mutter war der Meinung, dass das Gene Simmons ist. So, wir sind dann mit dieser Zeitung an die Kasse gegangen, weil meine Mama sich dann auch noch irgendwelche Zeitungen gekauft hatte. Und beim Kassieren meinte die Kollegin, die da halt an der Kasse stand, zu meiner Mutter: Die Zeitung willst du deinem Jungen wirklich kaufen? Meine Mutter: Ja, wieso nicht? Und sagt: Ja, das ist doch alles ganz böse, Bands und so weiter und so fort. Und diese Kollegin ist dann tatsächlich noch zu uns in die Kantine gekommen. Das war auch immer so ein Ritual. Wenn wir fertig waren mit Einkaufen, sind wir noch immer einen Kaffee trinken gegangen oder eine Kleinigkeit essen in der Karstadt-Kantine. Und die kam dann wirklich zu uns und sabbelte uns zu, dass ich doch viel besser so Musik wie Brother Beyond oder irgendwelche anderen Popsachen hören sollte. Und das andere, das wäre ja völlig jugendgefährdend und so weiter. Und dann war für mich klar, du bleibst schön beim Metal Hammer, mein Junge. Meine Mutter hat da zum Glück nicht viel drauf gegeben, weil sie von meinen beiden älteren Brüdern, glaube ich, einiges an Leid gewohnt war in der Hinsicht. Ja, und das war dann halt eben meine erste Ausgabe Metal Hammer, wo man erstmal davor gestanden hat und nix kannte, so ein, zwei Sachen vielleicht vom Hören, vom Brüderchen mal. Und ich habe es mir, glaube ich, kaufen wollen, weil da auch irgendwas von Iron Maiden oder Halloween drin war, die ich zu dem Zeitpunkt halt schon kannte. Ja, so ist es dann gekommen, dass ich mir immer mal wieder eine Musikzeitung gekauft habe und irgendwann dann halt zu Metal Hammer auch noch ein Rock Hard gekauft habe oder einige der anderen Zeitschriften, die dann im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Und ja, die beiden waren ja nun mal die Ersten. Also der Metal Hammer war nun mal definitiv der Erste. Das erste Musikmagazin und das Rock Hard kam ja dann irgendwann später dazu. Und das waren dann so die beiden, die ich dann wirklich regelmäßig gelesen habe. Und ich glaube, vom Rock Hard habe ich tatsächlich bis heute keine einzige Ausgabe seitdem verpasst.
Wow, also das kann ich nicht von mir behaupten. Irgendwann ist es bei mir eingeschlafen, aber ich hoffe, den Metal Hammer liest du nicht mehr.
Selten. Ich habe mir tatsächlich die neue Ausgabe wegen der Nightwish-Single gekauft, die dabei ist. Aber und ja, manchmal noch so aus Nostalgie lese ich ihn doch noch. Aber ja, mittlerweile, sagen wir es mal so, seitdem ich durch powermetal.de auch häufiger mal Promomaterial in die Finger bekomme, weiß ich, wie viel die Jungs da tatsächlich an Interviews selber führen und wie viel einfach aus dem Promo-Schreiben abgetippt wird. Ich sag mal abgetippt und nicht kopiert wird. Die Mühe machen sie sich hoffentlich noch, aber da ist teilweise so viel, wo ich denke, jo, alles klar. Aber egal, lassen wir das. Wir haben auch bestimmt ganz tolle Berichte.
Also. Bestimmt, aber der Metal Hammer hat ja, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich irre, irgendwann, ich hätte gesagt, das war Mitte der 90er, hieß er ja gar nicht mehr nur noch Metal Hammer. Er hieß, glaube ich, New Rock und Metal Hammer.
Genau.
Und ich erinnere mich, das war zumindest eine sehr schwierige Zeit, weil das war so die Musik, wo New Metal groß wurde und auch die ganzen großen, nennen wir sie mal, amerikanischen Bands, die dann auch für amerikanische Verhältnisse radiofreundliche Musik irgendwie noch gemacht haben oder auch Bands, die vielleicht gar nicht radiofreundliche Musik gemacht haben, wie Slipknot, aber trotzdem mega erfolgreich waren. Und auf einmal war es ja für den Metal Hammer zumindest oder den New Rock und Metal Hammer schwer angesagt, fast nur noch solche Bands zu featuren und alteingesessene Bands, die sie vielleicht 5 Jahre vorher noch in den Himmel gelobt hatten, so unter ferner Liefen irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen.
Das stimmt.
Und von daher, puh, und das, da das ja dann wirklich so mit Mitte der 90er so mein Einstiegspunkt in Musikzeitschriften war oder in Metal-Musikzeitschriften, habe ich den Hammer wirklich, er hieß glaube ich eine Zeit auch nur noch Hammer,
nur noch
oder?
Hammer, ja.
Also das gab es auch noch. Ich habe ihn wirklich gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Heutzutage finde ich es ab und zu sogar mal ganz lustig, wenn man so im Laden ist, in so einen Hammer mal reinzugucken. Also wenn man ihn noch findet, ne, ist ja so der nächste Punkt, zu dem wir gleich bestimmt noch kommen.
Garantiert.
Nur um mal überhaupt so zu gucken, und das ist jetzt wirklich kein Scheiß, was bewerten die denn scheiße? Weil ich kann davon ausgehen, was im Metal Hammer nicht so gut wegkommt, ist irgendwas, was ich mögen werde, weil was ganz oben steht. Also so nehme ich es zumindest immer wahr, sind ja garantiert auch immer Sachen, die kommerziell super laufen, weil mein Lieblingsbeispiel ist aus dem letztes Jahr ist das neue In Flames Album erschienen, ne?
Ja.
Und es war natürlich Album des Monats. Tja, also ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die In Flames geil finden, aber das hatte für mich einen sehr faden Beigeschmack in dem Moment, weil es halt oft ist, das Album, was wahrscheinlich die chartmäßig höchste Platzierung hat, ist sehr oft das Album des Monats. Und das, ich möchte niemandem was unterstellen, vielleicht ist der Geschmack wirklich so, das kann ja sein, jeder darf seine Meinung haben, aber ich finde es halt so ein bisschen komisch und ich würde auch sagen, Power Metal oder bestimmte Subgenres von Metal werden im Hammer gerne mal nicht so gut bewertet.
Das stimmt. Ich meine, wie gesagt, berichten tun sie drüber, das auch gar nicht mal negativ, das kann man nicht sagen. Aber in den Plattenkritiken, wo es halt wirklich häufig subjektiv wird, ich habe heute nur einmal eben kurz durchgeblättert, die neue Dragony, 3 Punkte, also sorry, liebe Leute.
Da muss ich die haben.
Ne? Buntes Cover, 3 Punkte, werde ich mir kaufen. Da geht's mir wie dir.
Also, genau.
Das nehme ich auch tatsächlich nicht so besonders ernst. Aber ja, irgendwie ist es noch so ein Nostalgiefaktor, dass ich ihn kaufe. Und aber da gab es ja mittlerweile oder in der Zwischenzeit auch noch einige Zeitschriften, die uns mittlerweile wieder vom Markt verlassen haben.
Oh ja, viele.
Das Heavy oder was zum Beispiel, was ich wirklich geliebt habe, weil es halt eben auch einen ganz anderen Stil hatte, weil es wirklich nur Interviews abgedruckt hatte. Also rein gesprochenes Wort, da war kein Artikel, wo irgendwo subjektive Meinung irgendwie im Text war, sondern es war Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, eventuell noch mit 3 Zeilen Einleitung. Und das fand ich total super.
Und es gab natürlich Kritiken.
Natürlich, Plattenkritiken gab es auch. Die gehören ja nun mal dazu. Und Live-Berichte.
Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Habe ich auch schon mal erwähnt in einer Folge. 1998 ist zeitgleich Nightfall in Middle-Earth erschienen von Blind Guardian und Invictus von Virgin Steel.
Ja.
Und Virgin Steel war im Heavy oder was Album des Monats mit minimalem Vorsprung vor Blind Guardian. Und da kann man wirklich sagen, da war ein Überzeugungstäter am Werk, der Metal liebt, weil wir haben ausufernd drüber gesprochen, Invictus hatte für die damalige Zeit einen furchtbaren Sound, aber es war einfach arschgeile Musik.
Ja.
Und es war wirklich eine Sensation für mich, dass ich gedacht habe, boah, echt? Also ich kannte beide Bands, aber ich hätte nie gedacht, dass es Virgin Steel schaffen, höher platziert zu sein als Blind Guardian. Und ich weiß, Hansi Kürsch war da damals auch so ein bisschen pikiert drüber, weil er meinte, ja, es ist für uns jetzt ja nur eine 1-. Der arme Hansi.
Zum Heavy oder was habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Es gab ja mal eine Zeit, in der ich weniger Metal gehört habe. Das war auch noch Anfang, Mitte der 2000er so. Ich habe aber die Musikzeitung witzigerweise weitergelesen.
Das Heavy oder was?
Zum Beispiel, oder auch das Rockhard und so weiter, die habe ich immer weitergelesen. Also ich war da immer irgendwo im Bilde und fand das auch alles noch interessant, aber irgendwie war ich aus der Musik so ein bisschen raus. Und so langsam fing das so ein bisschen an, dass es wieder gekitzelt hat, so soll ich mal wieder, soll ich da mal wieder einsteigen. Und das Heavy oder was hatte auch immer schöne Studio-Reports, wo man auch wirklich gemerkt hat, die sind wirklich da gewesen. Und da war eine Doppelseite mit zwei Studio-Reports. Das eine war Enforcer mit Diamonds und das andere war das Debüt von Steelwing. Und die waren so euphorisch beschrieben, die Musik, die die Redakteure da im Vorfeld gehört haben, dass ich mir gedacht habe, die beiden Alben kaufst du dir.
Ist das echt schon so lange her?
Ja.
Mein. Also bei beiden Bands hätte ich jetzt nicht gedacht, dass
das... Ja, das war so 2000, es muss so um 2009, 2010 gewesen sein.
Okay, bei Steelwing kann ich es mir vielleicht noch vorstellen. Bei Enforcer hätte ich gedacht, die sind noch gar nicht so alt.
Doch.
Ja, das verschwimmt irgendwann ja, alles. Ne?
Genau, also wenn Jahreszahlen mal irgendwie so ein, zwei Jahre daneben liegen, bitte ich darum Entschuldigung, je älter man wird, desto mehr verwischt das alles. Aber
außerdem Corona ist sowieso alles mit zum Teufel, da hat man ja gar keine Wahrnehmung mehr. Ja, ist doch so, oder?
Ja, teilweise ja. Ja, und auf jeden Fall waren diese beiden Studio-Reviews so ein bisschen der Grund, warum ich dann tatsächlich auch wieder angefangen habe, ein bisschen mehr Metal zu hören. Ja, das war so ein Knackpunkt, wo ich dann wieder mehr in die Szene eingestiegen bin, weil mich das einfach so euphorisiert hat, was da stand. Und ja, so war das halt.
Das Heavy oder was kenne ich auch noch. Es gab auch mal eine Zeitschrift, ich weiß gar nicht, wie lange sie hieß, Breakout, glaube ich.
Die gibt es auch immer noch.
Die gibt es echt immer noch?
Natürlich.
Geil, weil die hatten mal einen Bericht zu Halloween, wenn ich mich nicht völlig irre, und hatten so eine Art Historien-Schnelldurchlauf mit Vaiki, der die ganzen Veröffentlichungen kurz und prägnant kommentiert hat.
Ja.
Und da, was auch da an Infos hochkam, dadurch wusste ich, es gibt eine Single von Halloween, vom Keeper 2 Album ist es, glaube ich, wo irgendwo Michael Kiske ein Weihnachtslied oder sowas singt, wo ich auch nur dachte, was?
Ja.
Ich habe es bis heute noch nicht gehört, aber ich weiß gar nicht, gibt es das online?
Ich wüsste es nicht.
Aber du kannst dich an den Bericht erinnern, natürlich. An die Geschichte an.
Ja, ja, natürlich.
Also ihr merkt, wir denken uns die Geschichten nicht aus, wir kennen sie oft beide.
Das Breakout fand ich immer faszinierend. Da hat man wirklich gemerkt, da schreiben keine Journalisten, sondern da schreiben Fans.
Ja.
Im Positiven wie im Negativen. und ganz früher kann ich mich da an Berichte erinnern. Wie gesagt, das war die Zeit, als es noch kein Zoom gab, als Handys noch nicht so in waren, wo die Plattenfirmen auch wirklich noch Geld für solche Aktionen hatten und Journalisten wirklich zu den Bands haben fahren lassen, sei es ins Studio oder wo man zu Interviews wirklich sich gegenüber gesessen hat und dann eventuell auch irgendwie den Abend miteinander in irgendeiner Bar verbracht hat oder sonst irgendwas.
Oder im Puff, ne? Vielleicht.
Das hast du jetzt. Da ist mir jetzt keine Geschichte bekannt. Wir sind ja nicht bei der Ergo-Versicherung.
Entschuldigung, musste mal sein.
Ja, warum nicht? Rock'n'Roll gehört dazu.
Ja, eben. Also.
Und da kann ich mich noch an Interviews erinnern, die ein Redakteur vom Breakout immer mit Faith No More geführt hat, weil er mit den Jungs auch quasi ja, so gut wie befreundet war. Und da sind Geschichten passiert. Und wenn ich bedenke, wie oft da stand, und das kann ich jetzt aber hier nicht schreiben, weil und ich gedacht habe, aber du hast doch vorher schon Sachen beschrieben, wo ich gedacht hätte, das geht doch überhaupt nicht. Also da müssen Dinge abgegangen sein. Es ist fast schon schade, dass es sowas heute einfach so gar nicht mehr passiert.
Das ist so, ja. Obwohl.
Oder eine Blind Guardian Tour Story aus Japan, die total, ich weiß nicht, über wie viele Seiten die gegangen ist. Oder ein Studiobericht zu Nightfall in Middle-Earth über 8 oder 9 Seiten. Das war Wahnsinn.
Ja, aber sowas gab es auch schon im Rockart, oder? Hätte ich jetzt auch
gesagt. Ja, natürlich gab es das da auch.
Aber alles, was weniger regelmäßig erscheint, weil zumindest das Breakout ist ja auch nicht monatlich erschienen, oder? Ist ja nicht nur zweimonatlich?
Erscheint zweimonatlich, ja. Und im Moment leider aufgrund von Gesundheitsproblemen vom Chefredakteur ist es auch mal ein halbes Jahr lang gar nicht erschienen. An dieser Stelle, falls das irgendwer vom Breakout hört, gute Besserung und danke, dass ihr trotzdem durchhaltet, weil ich kaufe es mir noch regelmäßig. Aber ich habe jetzt ein Problem. Denn der einzige Zeitungsladen, der das Ding hier in meiner Umgebung geführt hat, hat vor einem Monat zugemacht.
Ja, auch so ein...
Da kommen wir zum nächsten Thema.
Genau, so ein großes, großes Thema, Musikzeitschriften. Und ich habe es wirklich am eigenen Leib erlebt. Ich hatte auch mal irgendwann wieder eine Phase, wo ich sagte, so, du kaufst jetzt aber die großen Magazine, die es da noch gibt. Das wären ja das... Also, groß im Sinne von Metal, hätte ich gesagt, ist eben dann doch immer noch der mittlerweile ja wieder Metal Hammer, das Rockart und aktuell dann hätte ich gesagt, das Death Forever. Also das sind für mich so die Sachen, wo ich denke, das sind so die größten Zugpferde, die es so gibt.
Genau.
Und ich habe dann mal gedacht, okay, du kaufst dir die jetzt immer und kaufst dir dann auch immer von jeder Zeitschrift das Album des Monats. Ist schon ein paar Jahre her. Beim ersten Monat war es einfach, da war es in allen 3 Zeitschriften Audrey Horn. Das war also schon mal einfacher Einstieg. Also musste das 21 gewesen sein, ne? Hätte ich jetzt gedacht. This is War müsste das Album, nee, das hieß anders. This is War war der Opener auf dem Album. Wie heißt das denn?
Das weiß ich nicht, weil die Band geht ziemlich an mir vorbei.
Ja, ist so Alternative, ne? Ist jetzt kein richtiger Metal, aber ey, auf jeden Fall habe ich es halt dann versucht und die einzige Möglichkeit, wo du alle Zeitschriften bekommen hast, war an einer verkackten Tankstelle.
Richtig.
Und das ist ja auch so, wo ich denke, Leute, wie oft gehe ich in einen Supermarkt, egal ob Edeka, Rewe, darf ich ja eigentlich nicht sagen, Real gab es damals, glaube ich, auch noch. Und du stehst vor dem Zeitschriftenregal und wirst erschlagen mit Gaming-Zeitschriften oder mein Hund und ich, meine Katze und ich, mein Pferd und ich. Und Musikzeitschriften gibt es ja stellenweise gar nicht mehr in dem normalen Sortiment. Und ich fahre jetzt auch nicht jedes Mal zur Tankstelle, wenn ich eine Musikzeitschrift haben möchte. Also die einzige echte Alternative ist ja ein Abo. Und auch da habe ich stellenweise dann gedacht, wie unterschiedlich es ist, was du für ein Abo berappen musst. Also ich glaube, beim Rockhard war es sogar versandkostenfrei.
Ja.
Aber der Hammer hat, glaube ich, 4 € Versand gekostet. Ich möchte es jetzt nicht beschwören, aber auf jeden Fall waren es schon Dimensionen, wo ich dachte, okay... Klar, letzten Endes verstehe ich, wer verschenkt schon Sachen? Also Porto Richtig. Kostet natürlich Geld. Aber auch das ist ja wirklich so ein Punkt, wo man dann überlegen muss, das ist ja auch null lukrativ dann, sich ein Zeitschriften-Abo zuzulegen, wenn ich noch Versandkosten draufzahlen muss, wenn ich früher, also als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, bist du 50 Meter die Straße hochgelaufen, zu Tabakhöhlen hieß der Laden, der hatte dann Zeitschriften. Ich meine, den gab es da auch schon nicht mehr. Da hast du zumindest die Option gehabt. Und darum, Musikzeitschriften heute überhaupt noch käuflich erwerben zu können, ist ja erstmal die erste Herausforderung. Da kann man sich ja auf die Schulter klopfen, wenn man es schafft, ein Magazin regelmäßig zu bekommen.
Das stimmt. Also ich habe jetzt wieder das Glück, dass ich seit 2 Jahren in unserer Nachbarstadt arbeite und da gibt es tatsächlich einen relativ gut sortierten Zeitschriftenladen, der mir zumindest die Grundmagazine, die ich lese, abdeckt, die sind da. Aber wenn ich mal zum Beispiel ein Legacy oder ein Hardline haben will, nö, also da muss ich schon mal auf der Radtour irgendwo ein bisschen weiterfahren, wo ich weiß, okay, da ist ein Laden, da könnte ich noch Glück haben, da gibt's den. Und ansonsten halt wirklich einmal online bestellen und gut ist.
Den Sonic City User, den gibt's, glaube ich, relativ häufig, oder?
Das stimmt.
Aber das ist ja auch eine andere Sparte.
Genau, das ist eine andere Sparte. Also das Legacy gab es eine ganze Zeit noch bei uns an der Tankstelle. Das haben sie dann aber irgendwann Ich weiß, es gab irgendwann mal ein ziemlich böses Cover, in Anführungszeichen, wo ich auch mir gedacht habe, so, das ist aber tatsächlich für eine Zeitschrift, die ich eventuell in Kinderaugenhöhe stelle, doch relativ gewagt. Und ich glaube auch, das war das letzte Legacy, was die Tankstelle hatte.
Okay.
Aber ich merke jetzt tatsächlich, die hatten früher zum Beispiel auch das Breakout gehabt. Das haben sie schon seit 2-3 Jahren nicht mehr. Gut, habe ich mir gesagt, das macht nichts. Es gibt einen anderen Laden, da bin ich auch, komme ich auch regelmäßig vorbei. Da kann ich mir das kaufen, aber jetzt wird es schon langsam schwierig.
Ja, auf jeden Fall.
Und gerade hier auf dem Land. Also wo man ja noch Glück hat, ist, wenn man, sei es, weil man in einer Großstadt wohnt oder eben beruflich mit dem Zug unterwegs ist, Bahnhofsbuchhandlung,
also ja.
Wenn ich tatsächlich mal irgendwie, was weiß ich, irgendjemanden zu einem Bahnhof bringe oder tatsächlich mal zum Shoppen nach Essen fahre, ich wohne hier auf dem Plattenland, dann ist tatsächlich ein Gang immer Bahnhof und einmal durch die Buchhandlungen da sträuchen, weil die teilweise Zeitungen da liegen haben. Da habe ich noch nie was von gehört.
Ja gut, am Bahnhof ist ja auch ein ganz anderes Klientel. Ne? Da ist viel Durchgangsverkehr. Natürlich. Und dadurch deckt eine Bahnhofsbuchhandlung ja immer schon ein viel breiteres Spektrum an so Sachen ab. Und Bahnhofsbuchhandlung, kann ich mich erinnern, früher hast du da die Chance gehabt, eine Musikzeitschrift vor der offiziellen VÖ zu bekommen.
Richtig.
1 bis 2 Tage vorher, wenn du Glück hattest. Und ich kann mich erinnern, mein Kumpel Bernie und ich, Grüße gehen raus an Bernie, wenn du das hörst, melde dich mal. Das ist Quatsch, wir gucken regelmäßig Videos, aber egal. Wir sind wirklich oftmals, montags glaube ich war es wirklich, nach der Schule dann so Richtung Essener Innenstadt gefahren, zum Essener Bahnhof, weil bei irgendeiner der 2 bis 3 Bahnhofsbuchhandlungen, die es da ja noch gab, mittlerweile gibt es glaube ich immer noch 2, hattest du die Chance, 2 Tage vor offizieller VÖ ein Rockhard-Magazin zu bekommen. Und es war wirklich so, oh, cool, habe ich schon. Kann genau. Man sich auch gar nicht mehr vorstellen. Oder?
Das stimmt. Montags nach der Arbeit einmal eben ganz kurz in Düsseldorf in die Bahnhofsbuchhandlung und dann den einstündigen Heimweg hier in den Niederrhein mit dem Lesen des neuen Rockhards zu verbringen. Das gehörte einfach irgendwie dazu und war tatsächlich ein Monatshighlight.
Das heißt aber, du hast es dann auf dem Rückweg, also beim Bahnfahren, gelesen.
Genau.
Und heutzutage, wo findest du Zeit, Musikzeitschriften zu lesen? Weil ich kann nur für mich sprechen. Ich finde, also wir haben auch, glaube ich, beim Metal-Stammtisch das schon mal kurz angesprochen. Ich finde noch nicht mal die Zeit, aktuell mal ein Buch irgendwie zu lesen, weil ich so viel Klamotten um die Ohren habe. Wenn ich dann abends im Bett liege, würde ich, glaube ich, maximal 1,5 Seiten schaffen, bevor mir die Augen zufallen.
Also ich bin ein relativ schneller Leser und ja, wann lese ich Musikzeitschriften? Tatsächlich meistens abends auf dem Sofa, während irgendwas im Fernsehen läuft, was ich nicht sehen möchte.
Ja, okay, die Situation gibt es bei mir nicht, weil meistens entscheide ich, was geguckt. Nein. So stimmt das jetzt auch nicht.
Das glaube ich jetzt nicht.
Nee, aber ich hätte gesagt, wenn wir was gemeinsam gucken, dann möchte es jeder auf jeden Fall schon irgendwie gucken. Es gibt natürlich Filme, wo Kati sagt, nee, Markus, den gucke ich mir mit dir nicht an. Weil ich gucke ja gerne auch Horrorfilme und es gibt halt so ein paar Filme, wo sie sagt, nein, das gucke ich nicht. Und ich denke, ja, okay, dann fahr zum Stall, kümmere dich um deine Fähre, dann gucke ich den Film jetzt alleine. Ist ja auch völlig okay, muss ja niemand. Aber von daher, wenn wir halt zusammen auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken, gucken wir irgendwas, was wir beide gucken wollen. Und von daher würde mich das, glaube ich, aber auch stören, wenn irgendwas nebenbei läuft. Weil wenn ich lese, brauche ich eigentlich Ruhe, kann ich nur sagen. Also ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich lese. Und das konnte ich immer am besten früher in meinem Zimmer, Tür zu und abtauchen.
Wenn ich lese, höre ich nichts mehr um mich rum.
Respekt.
Das kann ich wirklich schaffen. Also das haben wir wirklich auch hier schon gehabt, dass meine Frau mir irgendwas erzählt hat und ich habe währenddessen gelesen, überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie mit mir gesprochen hat.
Abwehrmechanismus,
nein. Und dann irgendwann kam dann so ein so, hörst du mir überhaupt zu? Ich so, Entschuldigung, ich lese, ich habe jetzt nichts verstanden. Und ja, das funktioniert. Das funktioniert natürlich bei Musikzeitschriften etwas weniger, weil die Artikel kürzer sind. Da ist dann doch schon mal die, ja, das Eintauchen weniger gegeben, als wenn ich jetzt wirklich einen dicken Fantasy-Schinken oder sowas lese. Aber ja, tatsächlich, ich merke, dass ich bestimmte Sachen oder dass ich die Zeitung auch nicht mehr so intensiv lese, wie es früher mal der Fall war. Was zum Teil einfach auch daran liegt, dass ich viele Dinge schon aus anderen Quellen weiß. Wo ich dann denke, ja, das musst du dir jetzt nicht nochmal durchlesen. Reviews finde ich eher etwas bedeutungslos geworden, muss ich gestehen, weil ich mittlerweile einfach erstmal grob gesagt weiß, was mir gefällt. Das ist nicht mehr so wie früher, wo ich das als Orientierung brauche und dann auch gerne mal neue Sachen entdeckt habe. Da wird man im Alter ja doch schon ein bisschen eingefahren. Das ist einfach so.
Ja, das ist so.
Was ich aber feststelle, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass News eigentlich gar nicht mehr in Musikzeitschriften stattfinden. Einige haben es mittlerweile komplett rausgeschmissen, einige haben da noch so die großen Meldungen drin, aber so wie früher, das Erste, was man gemacht hat, die Newsseiten aufgemacht und diese teilweise 8, 9, 10 Seiten durchgeblättert, was da denn demnächst kommt oder was so alles passiert ist.
Oder die News von der Auswechselbank, ne? Genau. Welche Band jetzt wen rausgeschmissen hat oder sonst was.
Genau, also egal welche Art von News, man wusste es ja einfach nicht, man hat es ja erst da mitbekommen und jedes Ding, ob wahr oder nicht, geht sofort durch die sozialen Medien und irgendwo, wenn man da irgendwo angemeldet ist, bekommt man es halt mit, wenn irgendwo jemand ausgestiegen ist oder ein neues Album kommt. Man bekommt dann den Countdown vom Countdown zum nächsten Countdown, zum Teaser und irgendwie erfährt man es halt. Also dass so völlig ein Album aus dem Nichts einen erreicht, hat man ja heute so gut wie gar nicht mehr. Wobei mir ist es gerade wieder passiert, aber das ist was anderes.
Also mir ist das auch ganz aktuell erst wieder passiert.
Aber es ist halt viel, viel seltener wie früher, wo man dann ein Magazin aufgeschlagen hat und irgendwo dann ein Interview mit einer Band gelesen hat, von der man noch nie irgendwas gehört hat. Vielleicht das Foto interessant fand, ein cooles Live-Bild gesehen hat oder das Cover von dem Album cool fand. Und ja, dann ist man losgezogen und hat sich das Ding gekauft, weil YouTube und so weiter gab es ja gar nicht. Also es gab tatsächlich, ja. Also wir beide sind älter als Google.
Also das kann man sich heute, Shirt drum, ne? Wir sind älter als Google.
Das kann man sich ja kaum noch vorstellen, dass man, wie wichtig damals für mich zumindest Musikzeitschriften waren.
Vollkommen,
oder ja. Kennst du noch das Gratis-Musikmagazin, das gedruckte Magazin, was es bei WOM oder bei Karstadt gab?
Boah,
ja. Oder war das bei dir schon nicht mehr?
Ich habe was vor Augen, aber hatte das einen Namen?
Bei Karstadt hatte es einen Namen, ich komme aber gerade nicht drauf. Und bei WOM war das eigentlich auch nur das WOM-Magazin.
Aber das war auf so Ökopapier alles gedruckt, das, oder?
Also bei mir war das WOM-Magazin zumindest noch ein richtiges Magazin. Also fast wie eine Musikzeitschrift.
Also WOM kenne ich, den Laden kenne ich natürlich. Hat ja früher Manni Schmidt gearbeitet.
Richtig.
Von X-Rage.
Richtig.
ich kann mich auch an ein WOM-Magazin erinnern. Und es gibt immer noch, heißt das nicht Heinz oder so? Es gibt manchmal, bei Saturn gab es eine Zeit immer
da
so.
Da gab es auch was, ja.
Das gab es auch letztens noch, weil da habe ich irgendwann mal auch was über Sabaton, also nicht drüber wirklich gelesen, aber halt, ich habe es gesehen, dass über Sabaton berichtet wurde. Und auch über Avantasia gab es da mal irgendwas. Halt so die Sachen, die irgendwie größere Aufmerksamkeit sowieso erfahren, über die wird dann auch nochmal berichtet, wo man sich ja auch fragen kann, warum, weiß doch sowieso schon jeder.
Aber was bei den Magazinen früher spannend war, weil die halt auch gratis waren und dementsprechend auch sich über Anzeigen finanziert haben, da hat man teilweise eine Anzeige für ein neues Album gesehen, bevor die in den normalen Musikmagazinen aufgetaucht sind.
Okay.
Oder die, was auch spannend war immer, was demnächst kommt. So diese Vorschau auf das nächste Heft. Da weiß ich noch, beim Breakout war es eine Vorschau auf das Nachfolgealbum von Keeper 2 von Halloween. Da war so dann auf der letzten Seite, so im nächsten Heft, Michael Kieske spricht über das neue Album. Das wird euch umhauen, das ist anders als alles, was wir vorher gemacht haben. Das ist ein revolutionäres Werk und ich habe zwei Monate auf das nächste Breakout gewartet. Reiß das aus dem Regal, renn nach Hause und stell fest, da steht nichts von Halloween drin. Und wundere mich auch in allen anderen Magazinen, nichts von Halloween. Bis dann wiederum ein paar Monate später die News kam, dass die Beef mit der Plattenfirma haben, dieses Album in Deutschland nicht veröffentlicht wird. Und da war ich wirklich, verdammt nochmal, wen kriege ich dazu, sich mit mir, da war ich ja noch keine 18, da hatte ich noch kein Auto, kein nix, wer fährt mit mir nach, keine Ahnung, nach Holland, nach Amsterdam oder sowas, dass ich vielleicht dieses Album kriegen kann. Aber
der Fanlo hätte ja schon gereicht.
Oder so,
einmal über die Grenze.
Damals war ich ja noch ein bisschen weiter von der Grenze weg von Gelsenkirchen.
Das stimmt. Von hier wäre es ja nur ein Katzensprung.
Genau, jetzt, ne? Da würde ich mit dem Fahrrad fahren.
Also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sitzen bei Mike zu Hause. Wo verraten wir aber nicht.
Nein.
Damit hier nicht die kreischenden Teenies vor der Tür stehen und sagen, oh, ich hab dich im Internet gehört.
Ja, nein, wir verraten nicht, dass wir in Kevela sitzen.
Genau. Wenn man den Kevlar irgendjemand fragt, kennt ihr den Mike, dann findet man den bestimmt auch nicht.
Nein, das tatsächlich wenig.
Aber genau, ja, Tatsache. Das war ja so, jetzt wo du es ansprichst. Genau, Halloween hatten sich überworfen mit Neuss. Bei Neuss waren sie ja unter Vertrag, weil sie einen Vertrag mit der EMI unterschrieben hatten.
Genau.
Und aber eigentlich noch in dem Vertrag mit Neuss waren und darum das gar nicht durften.
Genau, ich erinnere aber mich. Für den Rest Europa waren sie trotzdem bei der EMI.
Genau.
Weil die, glaube ich, die Alben von Neuss international vertrieben haben
oder irgendwie haben
sowas. Ja, genau.
Und darum musste man, ich
erinnere mich. Das durfte nicht beworben werden, das durfte nicht verkauft werden, da durfte nicht drüber geschrieben werden. Also das war ganz, ganz heftig damals.
Aber seien wir mal ehrlich, auch wenn es hätte beworben werden dürfen, wäre die Resonanz, glaube ich, nicht unbedingt besser gewesen, weil schon auf Pink Bubbles Go Ape war die Resonanz ja nicht so
euphorisch. Das war Pink Bubbles Go Ape.
Ich weiß.
Das war's.
Also Chameleon war ja noch schlimmer, in Anführungsstrichen, für die Fanbase damals. Aber also Michael Kiske hat sicherlich recht gehabt, es ist was völlig anderes, aber ich glaube, mit dem Revolutionär und hat er sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, mit Sicherheit. Also ich war dann auch, als das Album endlich kam und ich dachte so, jetzt kannst du dieses Wunderwerk endlich hören. Kids of the Century, super geil. Und danach habe ich gedacht, okay.
Okay, Back on the Streets ist auch noch so klassisches
Your Halloween. Your Turn ist auch klasse Ballade. Also das Album ist nicht schlecht, das also auf gar keinen Fall.
Nein, das möchte ich auch nicht sagen.
Ja, im Endeffekt für das Bohai, was da drum gemacht worden ist, so ganz am Anfang war es dann doch eher enttäuschend. Aber ich mag es trotzdem.
Ich mag es auch. Ich würde aber mal auch jetzt die absolut unpopuläre Meinung vertreten. Ich finde Chameleon sogar besser.
Da bin ich dabei.
Oh, okay, gut.
Ich fand das Album, als Chameleon rauskam, fand ich das schon super. Klar, das klang nicht mehr wie klassischer Power Metal, aber was klang zu der Zeit noch wie klassischer Power Metal?
Ja, und Pink Bubbles klang auch nicht wie Keeper 2.
Also nein, das definitiv nicht. Und auf Chameleon ist tolle Musik drauf. Also es war ja nur ein bisschen geballt anders.
Ja, aber der Opener, hätte ich gesagt, geht noch am ehesten als klassische Halloween-Nummer durch. Also First Time. Ansonsten ist da nichts drauf, was irgendwie wie Halloween klingt oder wie Halloween hätten klingen sollen in den Ohren mancher Leute.
Genau, aber das ist jetzt wieder ein Thema für eine andere Folge. Das ist ein Thema für Lass uns drüber reden.
Ja, oder für Kaffeeklatsch 2.
Oder für Kaffeeklatsch 2, aber dann müssen wir den Niklas mit dazu nehmen, wenn wir über Halloween reden.
Ja, auf jeden Fall, damit wir ihm endlich mal belehren können, wie großartig Chameleon ist.
Genau.
Also Niklas, wenn du das hörst, wir haben einen Anschlag auf dich vor. Wir laden dich irgendwann ein, um über Chameleon zu sprechen.
Aber gibt es denn eine Band, wo du sagst, ohne Musikzeitung oder ohne einen bestimmten Bericht in dieser Zeitung, hätte ich die nie kennengelernt oder hätte mich die vielleicht nicht so abgeholt?
Auf jeden Fall. Also nicht nur ein Beispiel, da gibt es garantiert sehr viele. Aber ich habe mir mal in weiser Voraussicht drei Sachen aufgeschrieben, damit das hier auch angesprochen werden kann. Ihr merkt schon, das ist der Unterschied zum Metal-Stammtisch. Hier sind wir vorbereitet. Weil, also das ist ja klar, dass es irgendwelche Bands gibt, die man nur durch eine Musikzeitschrift kennt. War damals so. Also heutzutage müsste es wahrscheinlich ja so sein, dass du eine Rubrik aufmachen könntest, was kenne ich nur übers Internet.
Genau.
Weil du kannst ja gar nicht mehr in den Laden gehen und stöbern.
Plattenleben ist was für den nächsten Kaffeeklatsch.
Absolut, genau.
Da haben wir ja auch einiges gemeinsam, weil wir ja viel in Essen eingekauft haben.
Ja.
Da können wir alleine über jeden Plattenladen da ein eigenes
haben. Ja, genau, weil die hatten andere unterschiedliche Schwerpunkte. Ja. Das war immer so. Karstadt Höhle oder Womm oder Müller.
Oder dieser Plattenladen mitten in der Innenstadt an dem Platz, wo man da Richtung Müller gehen kann und auf der anderen Seite nach rechts Richtung Saturn gehen konnte. Und geradeaus bist du gelaufen, wo du zum Turok dann am Ende kommst.
Es gab noch Power, ich weiß nicht, ob
genau, der Power war. War das, ja.
Der war früher aber auch im City Center drin, der ist irgendwann mal umgezogen, aber den gab es auch. Den
Power war das.
Da konnte man nämlich, ist schon wieder viel zu viel, da konnte man die Ärzteplatten kaufen, die auf dem Index standen. Standen, sie stehen nicht mehr beide drauf. Damals waren beide noch auf dem Index und du konntest sie da bekommen.
Power war fantastisch, das stimmt.
Und es gab noch so einen anderen Laden, der ist aber auch nicht mehr da. Der hat aber wirklich nur gebrauchte Klamotten verkauft. Aber der war auch irgendwo in der Ecke.
Das ist ja kaum noch. Es gibt ja noch nicht mal mehr Müller in Essen, habe ich festgestellt.
Ja, schon lange nicht mehr.
Also ich war vor, weiß ich, anderthalb Jahren war ich das erste Mal, glaube ich, nach 10 Jahren, mit Sicherheit, wenn nicht sogar nach 15 Jahren, mal wieder in der Essener Innenstadt und war enttäuscht, dass es eigentlich keine Plattenläden mehr gibt. Außer Saturn und diesen gebrauchten André.
CD André, ja.
Wo ich einige tolle Sachen gefunden habe, muss ich gestehen. Aber
auf jeden Fall.
Es lohnt sich einfach kaum noch dahin zu fahren, um
Für CDs auf keinen Fall. Mittlerweile lohnt es sich schon fast auch nicht mehr für DVDs oder Blu-rays, weil das Sortiment wird auch immer kleiner. Aber der Müller ist in der Tat schon sehr lange nicht mehr existent. Angeblich, habe ich mal so gehört, wegen des Limbecker Platzes. Wo ich dann auch dachte, das müsst ihr mir mal erklären. Müller ist ja eigentlich eine Drogeriekette. Und diese Müller-Filiale in Essen hatte 4 Etagen.
Richtig.
Du hattest 2 Etagen Multimedia. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die obere Etage war, glaube ich, nur Klassik.
Ja.
Und die Etage drunter, die dritte, war halt Metal, Indie, Alternative, Kinderhörspiele, DVDs, wenn es die da schon gab, Blu-rays vielleicht auch, bin ich mir gar nicht sicher. Und dann gab es noch eine Etage für Schreibwaren und Bücher und dann so Handarbeitsgedönse. Mhm. Also das war ja ein Laden, da hast du ja wirklich so viel Zeug bekommen. Und angeblich hätte sich das nicht mehr gelohnt, weil es halt viele Leute gab, die wegen der Multimedia-Abteilung gekommen sind. Und es gäbe jetzt ja den Saturn im Limbecker Platz. Und da habe ich schon gedacht, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Der hat doch gar kein vergleichbares Angebot. Nee. Aber angeblich gab es Müller in Essen nicht mehr wegen des Limbecker Platzes. Es gab ja immer noch, oder gibt es auch immer noch Müller in Gelsenkirchen, aber der ist ja nicht nur im Ansatz vergleichbar mit dem Müller, den es in Essen gab.
Es gibt einen Müller in Kevela, der vor, seit wann bin ich hier, 18 Jahren, 2006 tatsächlich eine ganz fantastische Metal-Abteilung hatte.
Hatte.
Also nicht nur, ja, nicht, also nicht nur Metal, sondern generell eine gut sortierte Musikabteilung. Da habe ich wirklich jede Neuerscheinung gekriegt, auch wenn es relativ kleine Bands waren. Gut, jetzt nicht irgendwelche wirklichen Indie-Labels. Die mussten schon einen deutschlandweiten Vertrieb gehabt haben. Aber die hat man da bekommen. Mittlerweile ist das Ganze halt auch auf 2 Regalreihen zusammengeschrumpft, wie überall. Aber da konnte man wirklich wunderbar so einmal die Woche mal vorbeigehen und durch die Regale schrummeln. Aber das ist was anderes.
In Mörs gibt es auch einen Müller. Da kann man immer gut Sonderangebote jagen.
Genau.
Voll die Werbesendung hier, ne?
Ja. Aber auch die sind weniger geworden, finde ich.
Das ist richtig.
Diese 5-Euro-CDs, wo man dann... Da habe ich meine Slayer-Alben alle gekauft.
Bei Müller, aber das war in Wacken... Habe ich also in Wacken gab es einen Müller-Stand. Da habe ich tatsächlich CDs dann gekauft, die wir auf der Rückfahrt von Wacken dann gehört haben.
Faszinierend.
Weil ich irgendwie nicht auf der Rückfahrt die ganze Zeit mein Handy über Bluetooth mit dem Radio koppeln wollte und dachte, können wir mal eine CD hören? Ja, Auto hat ja einen CD-Player. Große Revolution für mich, weil mein altes Auto hatte keinen mehr. Also hatte schon, aber der war kaputt.
Aber wir waren bei den Bands stehen geblieben, genau, die man durch eine Musikzeitschrift kennengelernt hat.
Genau. Und da habe ich, wie gesagt, mir 3 Sachen rausgesucht. Das erste ist ganz klar Savatage. Denn es gab irgendwann im Rockart ein Heft im Heft, glaube ich, hat man das
genannt. Es war ein Heft im Heft, ja.
Genau. Nur zu Savatage.
Ja.
Also es war zu der Zeit, als Chris Oliver schon gestorben war. Und es müsste kurz nach Dead Winter Dead gewesen sein, glaube ich.
Ich hätte jetzt oder gesagt, kurz es davor. War Wake of Magellan.
Ja, aber
da bin ich mir nicht sicher.
Also entweder, wenn es nach Dead Winter Dead war, war es ja vor Wake of Magellan.
Genau,
also
genau.
Ich würde es nicht beschwören, aber irgendwo in der Ecke...
um die Zeit auf jeden Fall.
96, 97, genau. Irgendwo in der Ecke war das. Und da wurden, glaube ich, alle Alben einmal im Schnelldurchlauf besprochen und es gab halt einen kurzen historischen Abriss darüber. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich selbst hatte dieses Heft gar nicht, aber ich habe es halt irgendwo lesen können und fand es auch unglaublich faszinierend, weil meine Denke war wirklich, ey, wenn eine Musikzeitschrift eine Sonderbeilage zu einer einzigen Band macht, wo ja offensichtlich auch ein Haufen Arbeit drin steckt,
ja,
das musst du doch unbedingt dir mal anhören. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das erste, was ich dann jemals von Savatage gehört habe, war Hall of the Mountain King und ich fand es grässlich. Doch, das habe ich schon mal erzählt. Das habe ich,
ja,
als ich Jens Faber interviewt habe,
genau,
von Legends of,
genau,
the Night, habe ich das. Das ist wirklich wahr. Ich habe beim Mediamarkt diese CD gefunden, habe nicht reingehört, habe sie zu Hause angemacht und wenn 24 Hours Ago anfängt, ne, nur mit diesem Schlagzeugbeat und dann kommt ja die Gitarre nur, ja, und dann fängt John Oliver da an zu kreischen, ja auch noch eher bei diesem Song. Ich habe wirklich nur da gesessen und gedacht, okay, das ist jetzt aber mal was ganz anderes als das, was ich bisher so kannte. Aber daher, also Savatage habe ich wirklich nur deswegen gehört. Ich liebe Savatage mittlerweile, auch diesen Song finde ich großartig. Aber es, man sieht auch hier wieder sehr schön, welche Macht eine Musikzeitschrift haben konnte. Ja. Du bist losgetingelt, weil reinhören konntest du ja nicht, haben wir schon gesagt. Ne? Internet, YouTube, Spotify gab es nicht in diesem Sinne. MySpace hätte es vielleicht, nee, auch da noch nicht gegeben. Und du musstest halt Glück haben, dass du in einem Laden bist, wo es erstmal diese CD gibt oder überhaupt eine CD der Band. Ist ja so heutzutage gar nicht mehr möglich, aber egal. Und wenn du dann das Pech hattest, dass es kein Laden war, wo es ein Lauschpult gab oder sowas, musstest du dich ja entscheiden. Nehme ich die CD jetzt für die 11 Mark oder was die damals gekostet haben? Wahrscheinlich eher 15 oder 20, ne?
Nee, also CDs haben tatsächlich um die 30 Mark gekostet.
Ja, neue, aber Hall of the Mountain King war ja
die
alt.
Die waren dann um die 20 meistens.
Ja, 15 bis 20 ist es gewesen. Ja. Ja, dann musstest du dich ja entscheiden. Und wenn du dann zu Hause sowas ausgepackt hast und dann erstmal dachtest, oh.
Ja. Savatage habe ich auch nur durch eine Musikzeitung kennengelernt. Und da sind wir wieder beim legendären Breakout, die einen riesen Artikel hatten zu Streets.
Ah, okay, aber das war dann ein paar Jahre davor.
Das war ein paar Jahre davor allerdings. Und die Streets habe ich mir tatsächlich dann auch blind aufgrund von diesem Artikel gekauft.
Als sie neu war dann aber auch.
Als sie neu war, ja, ja. Direkt einfach so los kaufen muss ich haben.
Sehr schön.
Ja, hat mich da allerdings gar nicht so sehr gepackt. Ich habe die natürlich viel gehört, weil damals hatte man einfach wesentlich weniger Auswahl. Und tolles Album mit einem der besten Songs überhaupt, da ist nämlich Belief drauf. Mhm. Traumhaft, aber alleine über Belief könnte ich hier eine eigene Folge machen. Egal, lassen wir das.
Eine neue Rubrik, ja.
Und tatsächlich war es dann wieder dieses Savatage Sonderheft und ja, es müsste die Wake of Magellan gewesen sein, da zu der Zeit, die ich mir dann auch gekauft habe und dann rückwirkend fast alles nachgekauft habe. Ich hatte mir zur Streets dann auch entweder, doch, es müsste Hall of the Mountain King, weil die war damals tatsächlich schon im Angebot,
ja,
dazu gekauft haben, kurz danach.
Ja. Also im Angebot waren die definitiv alle, weil die sind ja bei Atlantic, glaube ich, hier in Deutschland erschienen und die waren relativ schnell. Also ich glaube, sobald es ein neueres Album gab, war das Album davor mid-price.
Genau, weil man dann immer gehofft hat, dass so Idioten wie ich die alten Alben gleich mitkaufen, wenn sie das neue toll finden, weil die dann nicht so teuer sind. Ja, die waren clever damals.
Das waren noch die Alben, wo wirklich diese Sticker drauf waren. Ne? Parental Guidance.
Ja, das auch. Ja.
Und als Werbemaßnahme so ein gelbes Ausrufezeichen, wenn es günstig war.
Genau.
Oder Mid-Price oder Low-Price.
Der rote Mid-Price-Aufkleber und der gelbe, quietschgelbe Aufkleber mit dem Ausrufezeichen.
Genau.
Und das war noch Zeit. Jetzt fragen sich die Leute gerade, was sind CDs, worüber reden die alten Leute und was sind diese D-Mark? Wir schwelgen in Erinnerungen.
D-Mark, genau.
Genau. Wo wir eventuell beim Thema Preise für Musikzeitschriften sind.
Oh weia.
Oh weia. Also ich weiß noch, dass ich erschrocken war, als das erste Mal eins der Musikmagazine, die ich mir gekauft habe, die 5-Mark-Grenze überschritten hat.
Okay, da bin ich ja dann doch ein paar Semester jünger, weil ich hätte gesagt, mein erstes Rock Hard hat 6,90 Mark gekostet?
Ja.
Irgendwie so in der Ecke?
6,90, ja, die sind dann so in...
Oder vielleicht 5,90, also nagel ich nicht drauf fest.
Ja, das war dann der Sprung von 4,90 Euro auf 5,90 Euro, der war gewagt. Und heute wäre ich froh, wenn die Dinger das noch in Euro kosten würden. Also da muss ich echt manches Mal sagen, wenn ich dann so ein Rocks oder so aus dem Regal ziehe und dann auf den Preis 8,90 Euro gucke und mir dann denke, boah, das sind fast 20 Mark.
Ja gut, aber mit der Rechnerei wollen
natürlich
wir ja auch nicht anfangen.
Damit wollen wir nicht anfangen, aber das ist schon
weil heftig. Da brauchen wir zwei Sonderfolgen.
Genau, ich meine, das ist dann schon heftig, wo ich dann noch jedes Mal überlege, boah, musst du dir das jetzt wieder kaufen? Und ich denke mir, doch, ja, weil wenn ich es mir nicht kaufe, dann gibt es die Dinger irgendwann
nicht mehr. Oder sie werden noch teurer.
Genau, oder sie werden noch teurer. Womit wir bei einer anderen wunderbaren Zeitung wären, die ich erst vor ein paar Jahren entdeckt habe, das Rocks, die Rocks, der Rocks.
Habe ich vor Augen, ja, kenne ich. Habe ich mal in Bochum bei einem Kaufland, glaube ich, in der Zeitschriftenauslage gesehen.
Genau,
habe es mir aber nie gekauft.
Es lohnt sich wirklich, weil die schaffen das auf eine ganz charmante Weise, neue Veröffentlichungen, Berichte über neue Veröffentlichungen in Historienberichte einzuarbeiten. Ganz aktuell haben die einen Bericht über das neue Stryper-Album und bei der Gelegenheit gleich mal ebenso die ganze Bandgeschichte von Stryper von den bibelwerfenden Anfängen bis heute abgehandelt im Rahmen eines 80er oder eines Hardrock-Specials. Also das machen die unglaublich gut. Und da sind wir, glaube ich, auch bei einem Punkt, warum Musikzeitungen heute durchaus noch relevant sind oder wofür ich sie heute noch lese. Nämlich genau für solche umfassenden Berichte, Rückblicke, die mir teilweise ja, Sachen von früher nochmal ins Gedächtnis rufen oder aber auch so einen Aha-Effekt haben, weil ich es damals halt einfach gar nicht so wahrgenommen habe, was denn da zum Beispiel mit einem Album passiert ist. Ja, von mir aus, warum Pink Bubbles, Go Ape und Chameleon so anders klingen? Warum ein Master of the Rings so klingt, wie es klingt? Warum, na, also so im Rahmen von so einem Halloween-Abriss? Oder ja, das ist halt so das, warum ich Musikzeitschriften heute noch toll finde.
Aber das kannst du ja auch auf einem Online-Medium eventuell. Also ein Historienabriss von Halloween oder Vergleichbarem könnten du und ich zum Beispiel jetzt ja auch schreiben und irgendwo hochladen.
Das könnten wir machen.
Aber ob einer lesen würde, ist jetzt die Frage.
Das ist was anderes, aber ja, aber ich habe Papier in der Hand und ich habe Bilder dabei und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, da ist die Haptik noch ganz wichtig für mich.
Ja, und ich habe es ja, glaube ich, eingangs auch gesagt, Papier ist halt beständig. Du hast es irgendwo stehen und du kannst es immer wieder rausholen.
Genau.
Und es hat dadurch... Also ich habe es ja vorhin oben bei dir auch gesehen, das Iron Maiden Sonderheft zur, was war es,
Final Frontier.
Final Frontier Tour. Ne? Gab es ja auch ein gigantisches Sonderheft.
Ja.
Und das liegt auch noch bei mir rum. Also alle anderen Zeitschriften habe ich gar nicht mehr. Ein paar sind auch mal bei einer Überflutung meines Kellers irgendwie draufgegangen. Aber ich weiß nicht warum. Dieses Heft habe ich irgendwo noch. Und ich nehme es tatsächlich öfter mal in die Hand und gucke einfach noch mal rein, was da jemand geschrieben hat.
Genau, so geht es mir mit diesem Heft, gerade mit diesem Heft auch, weil das ist nämlich tatsächlich ein ganz besonderes Heft für mich. Da stecken wirklich Emotionen drin, genauso wie in der Final Frontier, weshalb dass ich wahrscheinlich auch der einzige Mensch auf der Welt bin, der sagt, dass das das zweitbeste Maiden-Album überhaupt ist.
Oh, du findest bestimmt jemand anders, aber ich würde dir jetzt auch erstmal nicht direkt zustimmen im ersten Impuls.
Denn das war tatsächlich dann der Einstieg für mich, wo ich wirklich wieder in die harte Welt eingestiegen bin, als das Album angekündigt wurde. Da bin ich endgültig wieder dem bösen, bösen Metal verfallen und ich bin für das Album 15 Kilometer im Regen mit dem Fahrrad in die Nachbarstadt gefahren, weil es unser Müller hier in Keveler an dem Freitag noch nicht hatte.
Oder war schon weg?
Nee, sie hatten es einfach noch nicht. Ich habe danach gefragt, ob es vielleicht hinten irgendwo steht und ob es mir hat. Nee, wir haben es noch nicht gekriegt. Wir warten selber drauf, fragen ständig Leute. Vielleicht morgen, eventuell erst Montag. Und dann bin ich tatsächlich auf mein Fahrrad gestiegen und bei Nieselregen im August nach Goch gefahren, um mir dieses Album zu kaufen. So wahnsinnig war ich damals noch. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig bestellt. Und ja, dieses Album... Da stecken einfach Erinnerungen drin und auch in diesem Heft stecken Erinnerungen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich ewig behalten, obwohl es mittlerweile doch schon arg zerlesen ist.
Aber das ist das Heft, wo auch alte Artikel reprinted wurden. Ist das das richtige Wort?
Ja, genau.
Nachgedruckt.
Genau, ja, genau. Das ist ein total charmantes Ding und ich finde es fast schade, dass es solche Sonderausgaben kaum noch gibt.
Na gut. Die lohnen sich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Also wenn du überlegst, was eine Musikzeitschrift heutzutage kostet, wo ja selbst jemand wie du, der ja bekennender Musikzeitschrift-Nerd offenbar ja ist, denkt, mein Gott, ist das teuer. Jetzt überleg mal, wie teuer dann wohl ein solches Sonderheft sein müsste. Selbst wenn du alte Klamotten nur noch mal neu druckst, aber du musst es ja drucken.
Richtig.
Und das ist ja allein der Kostenfaktor, der Zeitschriften so irre unlukrativ macht. Weil du kannst allen Kram heutzutage online lesen. Die meisten Musikzeitschriften bieten doch sogar irgendwelche Online-Archive
an. Ja, genau.
Und
aber das ist was anderes. Also
ja, natürlich ist es was anderes, aber es ist vom Verhältnis her günstiger, wenn du sowieso jede Menge Webspace irgendwo hast, dein Kram da abzulegen, als zu sagen, natürlich, ey, ich lasse das jetzt drucken. Das muss man ja nicht drüber diskutieren. Das ist ja wie mit CD-Herstellung oder noch schlimmer Vinyl pressen lassen. Wie lukrativ ist die Herstellung einer Vinyl? Alle beschweren sich, eine Schallplatte soll 35 Euro kosten. Und da muss man ja ganz oft den Leuten sagen, ja, und die arme Band verdient am Ende wahrscheinlich dann 5 Euro.
So viel.
Genau, wenn überhaupt.
Ne? Wenn überhaupt. Nein, einer der jüngsten Player auf dem Zeitschriftenmarkt, der mittlerweile auch schon 10 Jahre alt geworden ist. Ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell die Zeit vergeht.
10 Jahre?
Ja, ist ja das Death Forever.
In der Tat, ja.
Dieser Rock Hard Death Forever Split, den fand ich damals schon recht heftig.
Zu der Zeit, muss ich gestehen, war ich in diesem Thema auch noch drin. Also es ist ja darauf zurückzuführen, dass es sehr starke Spannung zwischen Götz Kühnemund und dem Rest der Rockhard-Belegschaft gab, ne?
Ja, aufgrund einer mittlerweile auch nicht mehr existierenden Band, die einige für zu gehypt gehalten haben, die anderen für unrelevant oder...
Und andere dann für dezent rechts, glaube ich sogar. Ne?
Ja, das noch nicht mal so sehr.
Aber zumindest gab es so Aussagen in die Richtung. Das war, glaube ich, auch nicht der Grund für dieses Zerwürfnis. Aber ich kann mich erinnern, ein Götz Kühnemund fand, es war so Devil's Blood. Ne?
Genau, natürlich.
Fand sie unglaublich großartig. Und die anderen waren eher so auf dem Trip, ja, ja, Götz ist okay.
Nett, ne, gut, aber ja, schlimmer war wahrscheinlich, war, glaube ich, auch, und das merkt man ja auch in der Ausrichtung von Death Forever, dass viele Sachen... Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt, der Metal sich tatsächlich zu einem gewissen Grad kommerzialisiert hat zu der Zeit. Und Götz einfach beim Rockhard bestimmte Sachen gar nicht mehr drin haben wollte. Die anderen beim Rockhard aber gesagt haben, nee, das gehört irgendwie auch da rein und das gehört auch dazu. Und das finden wir auch gut. Nehmen wir so eine Band wie Twilight Force oder sowas.
Also, oder Sabaton war, glaube ich, damals ein großer Stein des Anstoßes.
Genau, und... ja, über sowas gar nicht zu berichten, kann man natürlich machen, wenn man sein Publikum gefunden hat.
Das ist richtig.
Und das macht es der Forever ja auch, konsequent solche Bands aussparen, außer mit irgendwelchen leichten Seitenhieben, was aber auch in Ordnung ist.
Ne? Aber also, über Powerwolf zum Beispiel berichten sie.
Ja, was dann ein bisschen merkwürdig ist manchmal. Aber gut, sie haben halt auch Leute, die das Zeug mögen, wie ich glaube den Frank Albrecht, der da ja ein kleines Fable für hat, für solche Dinge.
Und der ist aber auch vom Rockhard, ne? Die beiden sind ja abgewandert.
Und auch ein, zwei andere Leute, die durchaus mal melodischen Power-Metal, wenn die Betonung auf Power liegt oder viel Progressive dabei ist. Wir haben auch einen Kollegen, der Dinge recht gut findet, die in Richtung Halloween gehen, die ihr Zeugs in Anführungszeichen dann da auch schon mal reinschmuggeln dürfen, wenn es nicht zu viel wird. Normalerweise von dem, was in meinem CD-Schrank steht, würden Götz Kühnemund wahrscheinlich davor sitzen und sagen, scheiße, weg, Müll, brauchen wir nicht. Das geht. Warum hörst du das, wenn du das hörst? Was soll das da?
Ich kann es mir vorstellen. Genau so stelle ich ihn mir gerade vor. Absolut.
Ich weiß, ich verstehe, was sie mit ihrer leicht, ja, elitär ist da vielleicht das falsche Wort, aber etwas exklusiven Haltung aussagen wollen und tun wollen. Finde es aber manchmal schade, dass die Leute wie mich, die auch mit einem Fuß in dem stehen, was so im Death Forever auch vorkommt, so Bands wie Ram, Portrait und sowas, finde ich total super. Ja. Und man kann tatsächlich auch Portrait und Powerwolf mögen. Das funktioniert. Man mag es nicht glauben. und das eine schließt das andere auch nicht aus. Ich kann auch Slayer hören und im nächsten Moment Stryper hören. Das funktioniert auch. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass das Death Forever, wenn auch mit einem Augenzwinkern, oft so ein bisschen da so dieses, es ist ja kein echter Metal, praktiziert. Aber sie machen es, finde ich, noch mit der richtigen Portion Augenzwinkern.
Ja, und aber das war ja auch, also ich kann mich wirklich daran erinnern, ganz bewusst sogar, Sabaton haben wir vorhin gesagt. Und es ging um Frank Albrecht und um Götz Kühnemund. Und die beiden haben mal eine Plus-Minus-Kritik zum Sabaton-Album Coat of Arms gemacht. Mhm. Frank Albrecht fand es einfach geil, hat, glaube ich, 9,5 Punkte vergeben und Götz Kühnemund fand es scheiße. Und er hat noch nicht mal so richtig geschrieben, warum eigentlich. Er hat nur sowas gesagt nach dem Motto, Bands wie Sabaton und dieses Album sind schuld an der, wunderbares Wort jetzt, Verballermannisierung unserer wundervollen Musik.
Genau.
Und ich habe auch nur es gelesen und war sehr zwiegespalten, weil ich habe inhaltlich vollkommen verstanden, was er meint.
Richtig.
Man kann zu Sabaton ja stehen, wie man möchte, aber ich habe nur gedacht, lieber Götz, das darfst du ja gerne meinen, aber dann schreib doch nicht aus Prinzip darum eine schlechte Kritik. Das ist doch Quark. Also das war etwas, wo ich gedacht hätte, das kann und sollte man in einer Musikzeitschrift anders handhaben, als pauschal ein Album schlecht zu bewerten, weil man diese Art von Musik nicht mag. Und das, weiß nicht, das fand ich damals zumindest sehr unglücklich. Auch wenn die beiden selbst offenbar ja keinen Beef haben, sonst wären sie ja nicht zusammen beim Death Forever.
Genau.
Aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich auch dachte, lieber Götz, ich habe ihn früher sehr gemocht. Also was heißt gemocht? Die Art von ihm. Ja. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber es war immer jemand, der ehrlich gesagt hat, was er denkt, auch wenn er damit angeeckt ist. Und ich fand, in vielen Belangen hat er das auch immer sehr cool gemacht. Aber das war für mich der Punkt, wo es halt so gekippt ist in dieses Elitär, hast du ja selbst gesagt, ist vielleicht zu hart, aber in so eine, nennen wir es mal, Gatekeeping-Richtung, ne? Wo man sagt, ey, ja, das ist mein Bereich, das andere will ich nicht, das ist alles doof. Und das finde ich persönlich schade, weil ich glaube, man verbaut sich doch sehr viel, wenn man Sachen aus Prinzip nicht hört. Und das weiß ich, weil das habe ich früher auch gemacht. Ich fand Mitte der 90er einfach Power Metal oder True Metal geil und fand so Sachen wie Slipknot und Limp Bizkit und sowas aus Prinzip scheiße, obwohl ich es stellenweise gar nicht gehört habe. Also ich wusste nicht mal, wie es klingt. Und daher weiß ich, Gatekeeping ist schön und gut. Aber wie viel kann einem da doch manchmal durch die Lappen gehen?
Natürlich.
Das habe ich wirklich bewusst mal gemerkt, als Papa Roach Vorband von Iron Maiden waren. Und ich nur dachte, was ist denn für Shell, Papa Roach hier? Und dann, mein Gott, also es ist kein Scheiß. Sie haben bei diesem Konzert mehr abgeliefert als in Flames, die nach ihnen gespielt haben. Weil in Flames wirkten bei diesem Auftritt, war in Düsseldorf, ich glaube im ISS Dome. Kann das sein? Heißt der so? Egal. Auf jeden Fall war es in Düsseldorf. In Flames wirkten sehr gelangweilt auf mich. Und Papa Roach davor haben übelst abgeliefert. Das hätte ich mir früher niemals angehört. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie doof bist du eigentlich? Warum findest du denn irgendwas aus Prinzip nicht gut oder möchtest es dir nicht anhören? Hör doch erstmal rein. Du kannst es hinterher ja immer noch scheiße finden. Aber aus Prinzip bei irgendwas sagen, finde ich doof, das ist irgendwas, wo ich eigentlich gedacht hätte, mit dem Alter entwickelt man sich davon weg. Darum fand ich so sehr befremdlich, dass das so stattfindet. Aber wie dem auch sei, das Death Forever inhaltlich ist oft grandios geschrieben. Das natürlich, kann man nicht wegdiskutieren.
Das ist brillant.
Ja.
Auch das ist total nerdige. Das ist,
ja, absolut. Ich mag
wirklich,
das.
Wo ich echt denke, so, na, die Waldfee.
Also, woher weiß man das? Dinge, ne?
Na, aber andererseits, das sagen Leute über mich auch. Also,
ja.
Wenn wir uns auf der Arbeit über Musik unterhalten und irgendeiner weiß irgendwas und kommt auf irgendwas, nicht so, Mike, du weißt das doch. Ja, ich weiß das. Tut mir leid.
Genau. Wie heißt nochmal das vierte Album von Maiden? Ja, Peace of Mind.
Genau, also den Ruf habe ich da schon trotz der kurzen Zeit, die ich da bin, weg. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte mir andere Dinge merken, aber das hat irgendwie funktioniert mein Gehirn nicht so.
Das ist lustig, da habe ich letztens noch, das hat mir auch mal jemand gesagt, warum kannst du dir sowas merken? Da habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht, mein Hirn merkt sich irgendwie nur unwichtige Dinge oder für andere Leute unwichtige Dinge.
Meine Ex-Frau hat immer zu mir gesagt, warum kannst du dir oder weißt du, wenn du irgendwie so ein Album in der Hand hast, und du guckst auf die letzte Seite, wo irgendwelche Special Thanks sind und dann siehst du da, ah, das ist der Gitarrist, der war mal bei der Band und auf dem Album hat er gespielt und ah, dann hat er hier wahrscheinlich auch irgendwelche Gitarren eingespielt, die der eigentliche Gitarrist nicht hingekriegt hat. Und also, wieso kannst du dir solche Namen, solche Sachen merken? Wie kannst du dir merken, was das vierte Lied auf dem siebten Album von Deep Purple gewesen ist oder sowas und was da anders war als auf der Live-Version? Wieso weißt du sowas? Aber unseren Hochzeitstag, den vergisst du jedes Jahr. Ja.
Darum, ich habe einen Tipp für dich. Das lässt man in den Ring eingravieren. Dann kann man das nicht. Okay, da muss man immer reingucken. Das ist auch blöd.
Genau. Also das ist ganz, 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 ganz merkwürdig, was man da so alles sich auch aus der Jugend gemerkt hat.
Also falls ihr jetzt auch was hört, die Kaffeemaschine hebt gerade ab.
Nee, sie geht einfach nur geradeaus.
Falls ihr es nicht hört, schneiden wir es raus. Das ist authentisch.
So, jetzt ist Ruhe.
Tatsache, sieh's aus.
Mit dem Death Forever, ich habe es ja am Stammtisch schon erzählt, ich erzähle es einfach nochmal, gibt es die lustige Geschichte, dass ich eins der letzten Male mit meiner Mutter, als sie noch gelebt hat, sie besucht habe und da sie spontan besucht habe und sie nicht auf Kaffee und Kuchen festgenagelt war, sondern tatsächlich gerade auf dem Sprung war und ich gesagt habe, nehmen wir mal, wir gehen jetzt zusammen in die Stadt. Ich sage, ich habe keine Lust, in der Bude zu sitzen. Ich habe ja auch keine Kinder und nichts dabei. Da war ich so alleine unterwegs und bin mit ihr durch die Stadt gelaufen. Und wir hatten wirklich einen schönen Tag, einen wunderschönen Tag. Wahrscheinlich so schön wie seit 20 Jahren nicht mehr. Haben über vieles geredet, weil man auch einfach in einer zwanglosen Umgebung war. Und sind auch in den Zeitungsladen gegangen, in den sie halt schon seit 30 Jahren ist, wo ich schon meine Mickey-Maus-Hefte damals gekauft habe und auch so manche Musikzeitung.
Gab es in Mickey Mouse eigentlich auch Musik?
Nein. Und da sah sie dann eine Musikzeitung und sagte, oder die Ecke mit den Musikzeitungen und sagte, such dir doch eine Zeitschrift aus. Ich sage, Mama, die habe ich alle. Ach, komm, nimm dir doch eine mit, ich bezahle dir die auch. Und du hast sie doch früher so gerne gelesen. Mama, ich lese die immer noch gerne, aber ich sage, ich habe die alle. Ich habe mir die schon gekauft. Und guckt dann die erste Ausgabe vom Death Forever an und sagt, da ist doch wieder der Gene Simmons drauf.
Also,
das war King Diamond.
Es ist Kim Bendix Patterson, auch bekannt als King Diamond.
Und das ist halt so, deswegen sind noch tatsächlich die Death Forever Magazine die einzigen, die ich aufbewahrt habe. Ich habe gesagt, das erste Heft schmeißt du nicht weg. Das verwahr ich aus genau dem Grund, weil meine Mama relativ kurz danach verstorben ist. Und irgendwie bringe ich es nicht übers Herz, der Forever-Magazine wegzuwerfen. Alle anderen wandern so nach einem Jahr, wenn der Stapel zu groß wird, ist das, was unten ist, wird da nochmal durchgeguckt.
Ob ist was vielleicht drin ist.
Genau. Irgendwas dabei, was man vielleicht nochmal lesen muss oder wo man sagt, boah, da ist ein toller Bericht über drin, den würde ich gerne verwahren. Dann bleibt das noch, aber so andere fliegen dann weg. Aber die Death Forevers habe ich tatsächlich alle.
Kann ich bestätigen. Ich habe sie eben, ob es alle sind, weiß ich nicht, aber ich habe sehr viele oben gesehen. Ja. Wo ich auch dachte, meine Güte.
Aber keine Sorge, alles andere habe ich nicht. Ich habe am Anfang tatsächlich alle meine Musikzeitschriften gesammelt. Die sind dann bei meinem ersten Auszug, habe ich dann gesagt, okay, die musst du dann nicht mitnehmen. Da sind sie in das Altpapier gewandert und einige andere, die ich dann noch, Dinge, die ich verwahrt habe, wie eben dieses Sabotage-Sonderheft und so weiter, ist tatsächlich auch, es war kein Wasserschaden, sondern einfach nur ein feuchter Keller. Was passiert mit Papier, wenn man ihn in einem feuchten Keller lagert?
Es schimmelt.
Genau, und deswegen ist es dann irgendwann auch den Weg alles Irdischen gegangen. Und hier, ja, manchmal zwingt meine Frau mich dazu, den Stapel mal wieder ein bisschen zu verkleinern, wenn es auf dem Wohnzimmertisch zu viel wird oder... Aber ja, so eine gewisse Nostalgie hängt halt dran und ich werde, solange wie es irgendwo eine Musikzeitung zu kaufen gibt, werde ich sie kaufen.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort unter diesem Kaffeeklatsch. Oder gibt es irgendwas, was du unbedingt noch zum Thema Musikzeitschriften loswerden musst?
Ich spicke mal eben auf meinen Zettel.
Also mir wären ansonsten nur noch eingefallen, Bands, die ich auf jeden Fall auch nur wegen Zeitschriften kenne, sind Rush und Stratovarius.
Witzigerweise bei mir auch. Rush tatsächlich, weil auch wieder das Breakout legendär über Rush berichtet hat immer wieder, dass Rockhard gerne über Rush berichtet hat und dass Rockhard über Rush zu Roll the Bones auch riesige Artikel hatte zu der Zeit.
Und, echt? Zu dem Album?
Ja.
Ich hätte gedacht, Roll the Bones ist so ein wenig geliebtes Album von Rush.
Es ist mein erstes und deswegen mein meistgeliebtes. Ja, und auch weil mit Bravado und Dreamline zwei Songs drauf sind, die in meiner ewigen Bestenliste sind und auch mit die besten Textzeilen haben, die ich kenne.
Aha.
Mit We will pay the price, but we will not count the cost und Learning that we are only immortal for a limited time. Ganz wunderbar. Lernt man im Alter immer mehr zu schätzen, aber fand ich damals schon großartig.
Ja, brillante Lyrik von Mister, den ich jetzt wieder falsch ausspreche. Neil Peart heißt es,
genau,
ne?
Genau, so, ja.
Was
Stratovarius war es tatsächlich, das Heavy oder was zum, was ist das rote Album, wo SOS drauf ist? Destiny.
Destiny.
Da haben sie einen riesigen Artikel, ein riesiges Interview zugehabt und das war der Grund, nicht der Grund, warum ich mir das Album gekauft habe, aber das war so die Zeit und das war auch mein erstes bewusst gehörtes Stratovarius-Album.
Da habe ich dir tatsächlich was vorausgehabt. Ich kannte schon Visions.
Visions hatte ich tatsächlich auch irgendwann mal ausgeliehen. Da konnte man tatsächlich noch CDs in der Videothek ausleihen für 50 Pfennig am Tag. Und,
also Pfennig ist die kleinere Einheit von Mark, für die, die es nicht wissen.
Genau.
Der Cent.
Genau, das war 50 Cent war die Hälfte von einer Mark.
50 Pfennig.
Ja, meine ich doch.
Das ist schon so lange her.
Ja. Auf jeden Fall, wir hatten eine Videothek direkt gegenüber und die hatten eine riesige Auswahl an CDs, die man da wirklich für kleines Geld ausleihen konnte. Ja, und wenn man so als armer Schüler und auch als armer Auszubildender dann gerne die neuesten Sachen hören würde, ist man dann halt darüber gegangen, hat sich das geliehen, hat das Tape-Deck parallel angeworfen und hat sich dann die CD aufgenommen und immer geflucht, wenn die Dinger 55 Minuten lang waren und sie nicht auf eine 45-Minuten-Kassette gepasst haben. Deswegen gibt's
eine 90. 45 Minuten Seite,
ja, 90 genau. Minuten Kassette. Deswegen gibt es ganz viele Alben, wo ich nie die letzten zwei Songs kennengelernt habe.
kann sich heute keiner vorstellen.
Das ist echt Wahnsinn.
Hättest du auch umdrehen können.
Und wer, ja, ich musste ja dann auch noch die andere CD, die ich mir mit ausgeliehen habe, irgendwo drauf aufnehmen. Und das
ja, hättest du selektiv machen müssen, hättest du hören müssen, weil ganz oft sind am Ende ja die besten Songs.
Richtig.
Weil im Gedächtnis bleibt einem ja meistens der erste oder der letzte Song eines Albums.
Genau.
Darum ist es ja wichtig, dass vorne, okay, Iron Maiden müssen das nicht machen, mit Invaders starten sie ja mit einem der schwächsten Songs auf dem Album bei Number of the Beast.
Ja. Wobei für diesen schwachen Song andere Bands töten würden.
Aber ja, genau. Absolut richtig, wie sagte Yannick. Auch ein scheiß Maiden-Song ist ein grandioser Song für jede andere Band.
Richtig. Wer ist schuld, dass man keine CDs mehr ausleihen durfte? Phil Collins hat dagegen geklagt. Also nicht gegen meine Videothek, sondern allgemein gegen diese Praxis. Und dann musste es tatsächlich, durfte man das nicht mehr. Und die haben dann ihren CD-Bestand sukzessive verkauft und halt keine neuen Alben mehr reingenommen. Aber da hat man auch schön mal so nach Cover gedacht, das nehme ich mal mit und doch. Ja. Daher wusste ich dann auch, dass Thrash Metal nicht ganz meine Baustelle ist, weil ich habe mir zwar einiges ausgeliehen, aber ja, das bin ich nicht so mit warm geworden wie mit Power Metal damals.
Das waren ja auch so die großen Eckpfeiler zu der Zeit, oder? Thrash Metal oder Power Metal, hätte ich gedacht. Das war's.
So, was ist... Und Hard Rock.
Ja gut, aber das ist jetzt ja kein Metal. Also kann man sich drüber streiten. Ich rede auch hier ständig über Hard-Rock-Bands, aber wenn du jetzt wieder im elitären Gatekeeping-Denken von Death Forever wärst, müsste man ja eigentlich sagen, Hard-Rock ist kein Metal und gehört nicht ins Death Forever.
Ja.
Aber machen sie wahrscheinlich trotzdem.
Wenig, aber kommt vor. Es gibt so eine Seite, wo auch plüschige Bands bei sind.
Plüschige Bands. Sehr schön.
Ja. Aber, ja, ich finde halt die Auswahl im Moment an Musikzeitschriften, dass, wenn wir schon mal beim Van sind, das Rocket lese ich auch noch regelmäßig. Das ist schön für zwischendurch, weil die Artikel bis auf einen in der Regel immer relativ kurz sind. Auch da ist es viel Nostalgie bei, dass ich es noch mitlese. Ja, der Metal Hammer ab und an, nicht regelmäßig, Rockhard regelmäßig, Death Forever regelmäßig. Und vom nicht ganz so metallischen ist es halt das Rocks, was jeden Monat gekauft wird, weil sie auch viel Metal, Hard Rock und so weiter drin haben und eben schön wirklich fundierte, geschriebene Artikel haben. Und eben mit diesem Rückblick auf damals, mit was Neuem verknüpft, das machen die ganz grandios. Kann ich jedem nur empfehlen. Ganz, ganz toll.
Wunderbar. Das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Darum lass uns noch zum Abschluss mal dazu kommen. Was haben wir zuletzt so gehört? Du darfst gerne anfangen. Was hast du als letztes gehört und kannst du eine Empfehlung davon in die Podcast-Playlist packen?
Ich würde tatsächlich als Empfehlung in die Podcast-Playlist den Song Champion von Turbokill packen. Und zuletzt gehört habe ich aber tatsächlich das neue Album von Vision Divine. Was ich ganz grandios finde.
Ja, das wird hier so betont, weil wir eben schon mal kurz drüber geplauscht haben und ich gesagt habe, ich muss da eigentlich noch was zu schreiben und weiß nicht so richtig was, weil es geht nicht wirklich an mich, obwohl ich Progressive oder Progressive Power Metal eigentlich ultra gerne mag. Also Mike war schon kurz davor, mich des Raumes zu verweisen und Aufnahme, nee, lass das mal heute lieber nicht machen. Nein, natürlich nicht. So schlimm war es nicht.
Ich toleriere andere Meinungen.
Ja, Meinungen sind ja, darf ja jeder haben. Ist genau. Ja vollkommen richtig.
Voll und ganz. Und was hast du zuletzt gehört?
Zuletzt habe ich in der Tat einen Podcast gehört. Den kann ich natürlich nicht in die Playlist packen. Aber kurze Werbeeinlage. Es war der Podcast Let's Talk About Horror, bei dem ich ja auch schon ein paar Mal dabei sein durfte. Und da habe ich mir wenn wir es heute aufnehmen, gestern erschienene Folge angehört, wo ich auch wirklich dabei war über den Film Im Land der Raketenwürmer.
Legendär.
Der ein oder andere wird ihn kennen. Ein hervorragender Trash-Streifen. Wunderbar. Und Alex und ich machen uns auch sehr über diverse Dinge lustig in der Folge. Weil, kennt glaube ich jeder, Sachen, die man als Jugendlicher total toll fand, kann man sich mit einem erwachsenen Auge angucken und ganz oft denken, ja.
Ja.
Wenn es aber jetzt wirklich um Musik geht, das letzte Album, das ich mir komplett angehört habe, war gestern Abend beim Kochen die neue Platte von Eclipse, Megalomanium, müsste es ja heißen, ist ja kein Englisch, ne? Müsste ja Latein sein, würde ich denken.
Aber Teil 2.
Richtig, Megalomanium 2 oder 2 oder wie auch immer, hat mir im ersten Impuls gar nicht so gut gefallen. Kati fand es super, das weiß ich noch, weil ich fand, es war... vielleicht, aber wenn du halt nebenbei noch was anderes machst, vielleicht fällt es dir da nicht so auf. Ich fand, es war etwas sehr gleichförmig, aber der letzte Song ist mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben. Ich muss gestehen, ich weiß den Titel gerade nicht, aber er ist auch relativ lang. Er dauert über 5 Minuten und die anderen Nummern dauern alle nur so 2,50 bis so maximal 4 Minuten. Und von daher seht es mir nach, dass ich den Titel nicht weiß, aber...
Im Eclipsed Kosmos ist ein 5 Minuten
ein langer Longtrack.
Ja, ein fast progressive ja. Longtrack. Und nein, das ist natürlich... Eclipse haben tatsächlich in den letzten Jahren sich schon sehr auf 3,5 Minuten beschränkt. Das machen sie hervorragend, das machen sie super.
Ja, das machen sie auch gut.
Ich habe das Album liegen, ich habe es noch nicht gehört, weil ich auch noch die neue Unto Others und die neue Nightwish hören musste, die beide super sind. Kann ich bei dem Spätsommerwetter draußen, wenn man irgendwo in Feld und Wald unterwegs ist, haben die beide eine ganz tolle Stimmung.
Das kann ich mir vorstellen. Also ihr merkt gerade, wenn das hier rauskommt, haben wir die Aufnahme 2 Monate vorher gemacht. Falls ihr euch jetzt wundert, was? Ihr habt die neue Nightwish gehört, die ist doch schon voll alt.
Ja, und den Podcast, den letzten, den ich gehört habe, um ihn hier nochmal zu erwähnen, ist der PowerPod-Podcast von unserem lieben Niklas, den ich hier nochmal ganz herzlich grüßen möchte. Es war eine wunderschöne Folge. Die habe ich nämlich dann am Ende meiner Radtour gehört, als Vision Divine zu Ende war.
Wunderbar. Die muss ich auch noch hören. Die ist Donnerstag rausgekommen, die neueste.
Richtig.
Muss ich auch noch machen. Ja, Leute, was kann ich euch sonst noch erzählen? Ich habe hier einen Plan liegen, der schon weit in die Zukunft reicht. Darum kann ich euch verraten, dass die nächste Folge das Album des Monats Oktober werden muss. Ist verrückt, dass man das jetzt schon weiß, ne?
Muss es nicht das Album des Monats September werden?
Nein, weil diese Folge kommt ja erst im November raus.
Ah, okay, stimmt.
Wir leben weit in der Zukunft. Ihr merkt schon, so, es ist immer total anstrengend, so Podcasts zu machen, wo man so weit in der Zukunft leben muss.
Unglaublich.
Ja, vielen Dank, Mike. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich kreativ wieder mit dir auszutauschen, auch zu so einem wunderbaren Thema. Und ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was haltet ihr vom Kaffeeklatsch oder was wären Themen, von denen ihr meint, da muss man unbedingt mal einen Kaffeeklatsch drüber halten, weil allein jetzt beim Reden hat man ja schon bestimmt 4 Themen gestreift, wo man gemerkt hat, wow, da könnte man auch ohne Probleme 1,5 Stunden drüber reden, denn hier kommen wir, glaube ich, so langsam hin.
Ja, wir werden nicht ganz so episch wie beim letzten Mal, aber...
Ja, das war ja auch ein besonderer Anlass, da darf man ja gerne noch länger unterwegs sein.
Genau. Ja, und nach 90 Minuten endet auch die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Menschen. Deswegen waren die Filme früher auch nicht länger.
Das ist richtig, das ist tatsächlich so.
Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch mit mir auch Spaß gemacht. Und ihr denkt nicht ständig nur, ich hört der Typ auf zu reden und Markus spricht wieder.
Oder umgekehrt, wann hört er?
Oder umgekehrt, ja.
Nein, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und von daher, ihr Lieben... Nächste Woche soll es dann also das Album des Monats Oktober sein. Und wie gesagt, kommentiert gerne mal, was es für Themen gibt, die ihr gerne mal in einem Kaffeeklatsch behandelt hättet. Oder vielleicht ist ja auch irgendjemand da draußen, der auch selbst mal an einem Kaffeeklatsch teilnehmen möchte. Denn Gelegenheiten haben wir da bestimmt zu, irgendwie. Also zur Not kann man das ja auch online machen. Wobei gerade hier so face-to-face ist das schon eine sehr viel schönere Erfahrung, wie ich immer finde. In diesem Sinne... Ja, ich verabschiede mich dann jetzt von euch. Von euch. Versprecher bleiben drin, gehört dazu. Mit dem Zitat, mit dem ich mich auch in der allerersten Folge verabschiedet habe. Und zwar, weil das so wunderbar passt zu der Geschichte mit dem King Diamond, der Forever. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und stay heavy. Ich muss mal eben was gucken. Nee, alles richtig. Wäre jetzt cool, ne?